Die Erdelementare versuchen nicht nur uns zurückzuschlagen, sie zerstören sogar zurückgelassene Artefakte und Ausrüstung. Es ist, als hätte man sie programmiert, alles Titanische zu zerstören. Ich zitiere hier einen Questtext aus Dragonfly tatsächlich. Und zwar ist mir was aufgefallen in den Questtexten grundsätzlich. Und zwar in der Wortwahl. Also ich habe jetzt einen herausgenommen, der sogar ein bisschen sehr antititanisch ist, explizit. Das passt ja auch zu der Philosophie der Primalisten, die ja auch sehr antititanisch sind. Aber es gibt noch mehr so komisches Wording manchmal. Also es ist irgendwie nachvollziehbar, aber trotzdem ist es mir in der Häufigkeit aufgefallen. Und zwar so Sachen wie, die Elementare hinterlassen Chaos oder chaotische Feuer brechen aus. Und sehr, sehr häufig wird vom Chaos gesprochen oder dass die Ordnung zerstört wird und ähnliches oder durcheinander gebracht wird oder dass... Also das Feuer wird auch als besonders bedrohlich wahrgenommen und so weiter und so fort.
Generell Feuer ist ja Chaos, ne?
Genau. Und jetzt kommt quasi der Schluss. Was ist, wenn die Elementare und insbesondere das Feuer, aber eigentlich alle Elementare, zur kosmischen Macht des Chaos gehören?
Genau da wollte ich hin, ja. Da habe ich jetzt auch gerade dann, deswegen habe ich das mit dem Chaos gerade gesagt. Das ist zum Feuer, ist ja zum Chaos. Ich hätte tatsächlich gedacht, kann man die einzelnen Elementare noch zuordnen? Das war mein erstes, so, wo ich schon mal drüber nachgedacht hatte. Feuer geht zu Chaos rüber, Wasser zur Ordnung oder zum Leben. Wind könnte auch gewisserweise Ordnung sein, dass man die einzelnen. Aber dann ist mir aufgefallen, nee, ich glaube, alle Elementare gehen zu Chaos.
Ja, also...
Die sind von Chaos sozusagen, was wir als Türwächter haben und sowas, sind die Elementare, Ragi und so.
Ja. Es ist... Also die Idee ist so ein bisschen... Also sie wird von verschiedenen Sachen gestützt, weil das Problem ist so ein bisschen, dass wir haben keine Repräsentanten des Chaos im eigentlichen Sinne. Wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht, also das, was den meisten Leuten in den Kopf kommt, sind ja die Dämonen. Und die Dämonen entstammen angeblich dem wirbelnden Nether. Das gibt mehrere Probleme lore-technisch. Also erst einmal, was sind überhaupt Dämonen? Weil nahezu alle Dämonen, die wir kennen, sind keine von sich aus Dämonen.
Nee, also doch, Demon Hunter wäre ja quasi ein Dämon, aber ja auch nur, weil einer in ihm hockt. Das ist ja, noch mal anders, ne?
Genau, also es mehrere Beispiele gibt es da. Also es gibt die, also alle Eredar-Dämonen sind ja Eredar. So. Also es gibt keine Eredar-Dämonen, die von Natur aus Dämonen waren, sondern es ist dann irgendwann im Laufe ihres Lebens passiert.
Machen die Orks, ne? Die das Blut getrunken haben vom Monoroth, ist ja ähnlich, sag ich mal, ne?
Genau. So, Monoroth ist ein Grubenlord. Grubenlords sind auch ursprünglich keine Dämonen gewesen. Die kommen von irgendeinem Planeten. Die hat noch einen anderen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Atrasrofros oder was.
Ja, ja, genau, ja.
Irgendwie so. Die waren aber ursprünglich auch keine Dämonen. Die Succubus auch nicht.
Genau, ja.
Die Shivara ebenfalls nicht und so weiter und so fort. Es gibt ein paar, wo man es, glaube ich, nicht weiß. Also es gibt so ein paar Dämonen, da gibt es keine. Genau, die Teufelshunde wüsste man, glaube ich, nicht. Nee, dazu kann ich mich auch irren.
Da hatte ich mal nachgeforscht, weil dazu gab es nichts.
Ja.
Also da hatte ich zu Zeiten Legion nachgeforscht, kann natürlich mittlerweile, aber ich glaube nicht.
Genau. Also die Idee ist erstmal folgende: Es gibt keine Dämonen im Sinne dessen, dass sie seit an Beginn der Zeit Dämonen gewesen sind, sondern sie wurden irgendwann von Teufelsmagie quasi korrumpiert. Oder wie auch immer. So, dann der wirbelnde Nether ist das nächste Problem. Der wirbelnde Nether ist, nach dem, was wir wissen, nicht die Domäne des Chaos. Weil der wirbelnde Nether ist nichts anderes als ein Ort, an dem die Gesetze von Raum und Zeit nicht funktionieren und an dessen Rändern Licht und Schatten aufeinander prallen. Das ist der wirbelnde Nether, zumindest nach meiner Lesart. Die Dämonen und die brennende Legion benutzen den wirbelnden Nether nur ganz doll und sie haben sich vielleicht an ihn gebunden. Vielleicht ist es auch tatsächlich die Geburtsstätte des Chaos, das will ich gar nicht so wirklich ausschließen. Aber jetzt, das ist nicht das Gleiche, in Anführungsstrichen wie das markgrüne Traum fürs Leben oder ähnliches, sondern irgendwie ist der wirbelnde Nether mehr. So wie vielleicht auch die Ebene der Sterblichen mehr ist als die gesamte Realität umspannt und nicht nur der Ort der Sterblichen.
Das ist ja der Punkt. Guck mal, das Leben ist ja quasi, um nochmal das ein bisschen, was du gerade gesagt hast, auch. Das Leben ist ja quasi auch nichts anderes. Wir sind ja Fleisch gewordene, Fluch des Fleisches, bla bla bla. Und das mit dem Chaos ist ja quasi, kann man das ja gleichsetzen, ne? Aus dem Titanischen ist dann der Fluch des Fleisches und dann sind wir Leben geworden. Bei den Dämonen ist es so, sie waren vorher irgendwas anderes, lebend oder was weiß ich was, und durch das Chaos sind sie Dämonen geworden. Also da kann man auf jeden Fall mal die Brücke schon mal ziehen. Und ich würde sagen, der wirbelnde Nether, erstens, wie du das liest, was der wirbelnde Nether ist, stammt, denke ich mal, vor Legion, ne? Oder? Wo war das?
Ja.
Ich glaube schon.
Weil ja, schon Legion hauptsächlich, selber, aber in sag mal, was du mit Legion sagen willst.
In Legion selber, finde ich, war es ziemlich widersprüchlich, ob das die Domäne der Dämonen ist. Gerade wenn ich so an die Illidan-Questreihe und alles Mögliche denke, war es, glaube ich, widersprüchlich. Und ich denke, sie schreiben das um das so zu machen, dass es so passt.
Ja, also für mich ist der Wirbel den Nether nichts anderes als ein Ort, der halt, in denen halt verschiedene kosmische Mächte aufeinander prallen. Also normalerweise sind die ja separiert, ne? Also jede Domäne hat seine, ist voneinander getrennt. Oder der wirbelnde Nether ist so ein bisschen sowas wie ein Wurmloch oder so, was diese verschiedenen Ebenen verbindet. Deswegen kann man mit dem wirbelnden Nether auch Raum und Zeit überbrücken, weil das halt außerhalb der gewöhnlichen Realitäten ist.
Kannst du dir vorstellen, dass unsere kosmische Karte vielleicht gar nicht so flach ist, sondern 3D ist? Dass das Leben und das Chaos in der Mitte ist und außerhalb die anderen kosmischen Mächte sozusagen ranziehen? Weißt du? So Chaos und Leben in der Mitte und dann hast du außenrum Ordnung, was darauf einwirkt, Licht, was darauf einwirkt, Tod, was darauf einwirkt und was vergesse ich denn jetzt gerade?
Ich habe nicht genau auf der Auszählung aufgepasst. Leere wahrscheinlich.
Leere, genau. Und Leere, was darauf einwirkt. Und in der Mitte hast du halt Chaos und Leben, was dann ja auch wieder zu passt, was du gesagt hast, ne? Unsere Domäne der Realität des Lebens und die Domäne des Nethers ist, siehst du ja gleich. Das würde dann ja passen, wenn das in der Mitte wäre und die, wo von außen und unsere Cosmic Chart ein bisschen dreidimensionaler wäre. Mhm. Übrigens, wo du das gerade sagtest mit den Elementaren, wir hatten ja schon mal in einem Lorewalker über diese Quest gesprochen, wo wir zum Black Empire gehen, in dieser Chromie-Time, wo wir ja eine ziemlich weite Vergangenheit zurückgehen. Die haben sich noch ein bisschen verändert, als wie damals in der Beta. Man hat jetzt Alakir oben mit auf der Festung des Black Empires. Der war vorher nicht da gewesen. Aber wer immer noch nicht dort ist, ist Neptulon.
Stimmt, ich habe Terrasahne gesehen, Ragnaros und Alakir. Neptulon habe ich auch nicht gesehen, stimmt.
Genau, und die Terrasan und Ragnaros waren schon vorher auch in der Beta da gewesen, Otto normal. Aber Alakir kam halt dazu. Generell die ganzen Luftelementare, die da oben auf der Festung waren, wo Alakir war, waren wahrscheinlich noch nicht fertig oder was. Das sind ja die neuen Models auch. Und
einmal zu diesen, der Theorie mit der Dreidimensionalität. Man kriegt das arrangiert, ich glaube, wir hatten das auch schon mal in der Folge Lorewalker, man kriegt das arrangiert, wie das in den Grimoiren der Schattenlande ist und wie das in den Chroniken der Titanen ist, weil da sind ja die Reihenfolge der kosmischen Mächte unterschiedlich. Und wenn die kosmischen Mächte nicht auf einer zweidimensionalen Fläche angeordnet werden, sondern in einem dreidimensionalen Raum, gibt es eine Anordnung, die zwei Projektionen zulässt, sodass die Anordnungen den beiden kosmischen Karten entspricht. Klingt ziemlich kompliziert, wie ich mich ausgedrückt habe, vielleicht in einfachen Worten. Je nach Perspektive hat man eine andere Anordnung. Also das könnte gut sein. Ich weiß nicht, ob du oder auch die Zuschauenden mit dem Flachland vertraut sind. Ich glaube eher nicht, deswegen muss ich, glaube ich, kurz was dazu erzählen. Flachland ist eine Erfindung eines Mathematikers, um die Mehrdimensionalität von Raum zu erklären.
So, und dann morgen gibt es Hausaufgaben.
Ja. Also, Das ist ein Gedankenexperiment, das ist ein bisschen wie Schrödingers Katze, weil Leute Probleme haben, sich mit mehreren Dimensionen Sachen vorzustellen. Und so soll Flachland das jetzt auch an Leute heranbringen. Die Idee ist, dass man sagt, okay, es gibt ein Flachland, das ist ein Blatt Papier, und auf Flachland leben die Bewohner von Flachland, die Flachländler. Und die kennen nur oben und oben, unten, links, rechts, weil sie halt nur zwei Dimensionen haben. Und du oder der Mensch, der jetzt auf Flachland blickt, der ist quasi eine Art Gott. Also zumindest würden die Flachländler das so empfinden. Weil in Flachland gibt es einen Flachländler und der fragt sich, was in seiner Kiste ist. Aber er kann nicht reingucken, weil die Kiste umrandet ist. Aber weil du die dritte Dimension hast, kannst du von oben in die Kiste reinschauen und hast eine weitere Perspektive und kannst dem Flachländler sagen, was in der Kiste ist. Und er denkt sich so, wie kann das denn sein? Das ist ja völlig unmöglich. Du kannst doch nicht durch die Mauer gucken. Dann sagst du doch von oben. Und dann denkt sich der Flachländler, was heißt denn oben? Den Namen habe ich ja noch nie gehört. Naja. Und das demonstriert, dass ein Flachländler nicht wahrnehmen kann, also die dritte Dimension gar nicht wahrnehmen kann und du dadurch eine weitere Perspektive hast, womit du um die Ecke gucken kannst. Die Verallgemeinerung davon ist, dass du das quasi wieder eine Stufe weiterdenken kannst mit einer vierten Dimension, über die Dreidimensionalität des Raumes hinaus, die dir darum wiederum ermöglicht, wieder um Ecken zu gucken oder andere Wege zu gehen, um schneller von A nach B zu kommen. In dieser Vorstellung wäre der Wirbel der Nähter sowas wie die vierte Dimension quasi, die da ist, wir aber normalerweise nicht wahrnehmen können. Und dadurch können wir im Wirbel der Nähter quasi kürzere Entfernungen wahrnehmen oder Sachen sehen, die wir normalerweise nicht sehen würden.
Interessant, ja. Könntest du es erklären? Ich meine, wir müssen das natürlich, ich glaube sogar, dass man sowas nehmen, also dass Blizzard sowas nehmen könnte und sich gedacht hat, ey, Flachland ist komplett geil, lass das mal irgendwie spieltechnisch reinbringen. Im Ernst, die sind so crazy im Kopf, die machen sowas. Aber da musst du das Ganze natürlich spieltechnisch rüberbringen und ich würde es visuell, du brauchst es visuell irgendwie, ne? Und ich würde es visuell tatsächlich so sehen, dass du halt Azeroth und Realität, also Azeroth tatsächlich die Realität in der Mitte hast, drumherum halt den Nether hast und dann die Welten, Schattenlande und so weiter, die darauf, ja, eindrücken, sag ich mal, dreidimensional so, ne? Ja, würde Sinn machen, warum nicht? Würde das Ganze erklären. So ist auch alles miteinander verbunden und so weiter, ja, passt schon, ne?
Ich hab, wenn du dir die Kosmoskarte von den Grimoiren der Schattenlande anguckst, und dort vor allem die Mitte, dann sieht das so aus, als hätte der Autor, also derjenige, der die, oder nicht der Autor, derjenige, der die Karte gezeichnet hat, nichts anderes gemacht, als ein Blatt genommen, das auf die andere Karte draufgelegt und hat in der Mitte aber so einen Kreis ausgeschnitten. Also in der Mitte sieht das so aus, als würde noch das Bild von den Titanen quasi da sein und der hat auch drumherum was anderes gemalt.
Ja.
Was ein Hinweis darauf ist, dass aus allen Richtungen heraus quasi Azeroth schon gleich aussieht. Also Azeroth und beziehungsweise die Realität, die ist perspektivenunabhängig. Das heißt, es ist ein ausgezeichneter Punkt im Raum, was Azeroth schon mal sowieso auszeichnet.
Glaubst du denn dann, ich muss kurz unterbrechen, glaubst du denn dann, dass Azeroth das Einzige ist, sprich, wenn wir von diesem Raum ausgehen, Azeroth ist in der Mitte, würdest du rein visuell sagen, du könntest da, das ist trotzdem riesengroß, also ein Universum, oder ist es beschränkt auf den Planeten und, sag ich mal, drumherum, das ist so die Atmosphäre? Ich weiß nicht, ob ich das richtig rübergebracht habe.
Das ist halt die Frage, was, also, boah, das ist richtig schwer. Also, ob jetzt quasi das dunkle Jenseits
alles ein Nether ist. Also, dass wir gucken nach draußen, sehen das Universum, und das ist dann schon der Nether. Draenor würde im Nether liegen. So.
Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, also.
Oder man könnte es erklären mit dem, was wir schon mal hatten. Draenor könnte ein zweites Azeroth sein und auch seine komplett so haben, ne? Nether drumrum und seine vier Mächte, die darauf einwirken. Ein anderer Planet könnte das gleich haben. Immer wieder Versuche von den Ersten, diese Sachen zu erschaffen. Bei Azeroth hat halt alles funktioniert bislang.
Ja, Azeroth ist quasi der beste Versuch, den die Ersten hatten.
Oh, wer weiß, vielleicht gibt es einen besseren.
Ja, vielleicht gibt es einen besseren. Vielleicht sind sogar die Titanen andere gescheiterte Versuche. Sowas könnte man sich überlegen. Aber grundsätzlich würde ich denken, dass Azeroth zwar das Zentrum des Universums ist, also der Realität, aber dass die Realität auch selbst ein Zentrum ist. Das ist so.
Ja, vor allem ist es schwierig zu erklären. Du weißt ja, Sargeras und die Titanen sind durch Raum und durch das Universum und haben Planeten gesucht und so weiter, ne? Also,
Ja.
als ob die dann durch den Ne, also, ja doch, die müssten ja durch den Nether, ne?
Vermutlich sind die durch den Nether
Ja, sind sie,
gereist.
ja.
Also, ich habe da vor Augen, wie die Zwischensequenz war am Ende des Raids von Antoros, der brennende Thron, als Sargeras erscheint. Der erscheint ja aus dem Nether.
Aus der Wolke, ja, genau.
Genau, so interpretiere ich das zumindest.
Glaubst du, der Nether könnte die Verbindungsschnittstelle sein zwischen diesen mehreren Realitäten?
Genau. Also der Nether wäre entweder, also ich glaube, es gibt zwei Sprechweisen dafür, die du da verwenden kannst. Entweder du begreifst den Nether als so eine vierte Dimension, eine Raumdimension, die wir normalerweise nicht wahrnehmen können und nicht darauf Zugriff nehmen können, aber die Sachen miteinander verbindet. Oder die andere Sprechweise ist, dass du mit Einbettung von Unter- und Überräumen sprichst. Also so wie ein Blatt Papier ein zweidimensionales Objekt ist, was in einem dreidimensionalen Raum eingebettet ist, würde man mathematisch sagen, während die verschiedenen dreidimensionalen Domänen, also die verschiedenen kosmischen Mächten, in einem anderen dreidimensionalen oder vierdimensionalen oder sonst viel mehrdimensionalen Raum eingebettet. Und das ist der wirbelnde Nether.
Ja, genau. Ja, wie gerade auch schon im Chat steht, würde ich
Ja.
sagen. So, ne, dieses Taschenuniversums, Ding.
Ja.
Genauso passt es eigentlich auch. Ja, finde ich cool, auf jeden Fall. Finde ich
Also
cool.
ich versuche jetzt gerade eine sehr mathematische
Ja,
Sprechweise dafür zu
klar,
wählen.
logisch.
Aber im Prinzip kann man einfach sagen, ja gut, der Wirbelnether ist einfach der Ort, in dem alle Domänen drin sind. So wäre es vielleicht einfacher ausgedrückt.
Ja, aber das würde auch passen. Das würde dann auch die Elementarebene erklären. Wo wir jetzt dann wieder bei den elementaren Chaos und so sind. Weil es ist ja auch in die Taschendimension gemacht worden. Ne? Wir wissen ja ganz klar, da ist eine Taschendimension gemacht worden, da ist die Elementarebene. Das heißt, die sind einfach nur auch, die haben ein Portal genommen und nehmen irgendwo im Nether, bums, da machen wir jetzt eine Ebene für euch rein und da seid ihr. Das passt dann tatsächlich. So lässt sich das eigentlich alles relativ gut erklären, finde ich, schlüssig erklären. Sinnvoll. Und vor allem, was mir immer wichtig ist, es lässt sich spieltechnisch erklären einfach. Also es würde im Spiel passen, so dass man es rüberbringen könnte.
Ja,
Und nicht zu
wäre eine
crazy, nicht
gängige.
zu, du musst Prof sein.
Nee, man muss das gar nicht so kompliziert machen. Du
Nee.
kannst einfach, man können, die können einfach sagen, also Jaina oder Khadgar oder sonst irgendwer könnte sich hinstellen und sagen, der Wirbel der Nether verbindet die Reiche miteinander. Mehr
Genau.
müssen die gar nicht sagen, quasi.
Ja, nee, deswegen, das finde ich gut. Das gefällt mir, das finde ich gut. Ja, sehr interessant. Aber dann mit dem Elementaren sowieso auch.
Aber da bin ich mir nicht sicher. Also es gibt, also was finde ich sehr dafür spricht, dass die Elementare zum Chaos gehören, ist die Philosophie der Primalisten, also der Primalismus, wenn man so will. Also die sind ja sehr, sehr strikt gegen die Titanen. Und entweder du begreifst das so, dass du sagst, naja, die Titanen haben halt die Drachen oder die Protodrachen in diese Existenz gezwungen. Und das ist sozusagen so ein Anarchismusbestreben oder Freiheitsbestreben oder so der Primalisten, dass sie sich einfach nur davon lösen wollen, dass das quasi nichts Intrinsisches ist, sondern extrinsische Motivation. Oder das hat damit zu tun, dass die Drachen tatsächlich eigentlich Kreaturen des Chaos sind und nichts mit Ordnung und Titanischen zu tun haben wollen.
Ja, ich weiß nicht. Schwierig. Ich würde halt sagen, die Elementare waren ja schon vor den Titanen da. Und wurden dann ja geordnet. Und auch vor der Lehre waren sie ja schon da. Die Elementare waren ja somit das Erste da. Weswegen ja auch das, was ich sage, was ich vorhin gesagt habe, worauf du raus bist, dass dieses, die Realität und also das Leben, Realität des Lebens, der Lebensraum und der Nether passen so gut zusammen, oder weil es so das Ganze erfüllt. Und alles hat hinterher erst darauf eingewirkt. Das Licht, die Titanen in Ordnung, die Leere, und der Tod. Deswegen finde ich, spricht es schon krass dafür, diese Theorie. Außerdem haben wir zwei Ursprünge auf den in dem Universum von World of Warcraft, finde ich. Wir haben einmal das Leben, was generell schon da war. Wir haben ja, klar, der Fluch des Fleisches, aber wir wissen ja, es gab so oder so schon Leben auf Azeroth. Also lebende, ob es jetzt Pflanzen, was weiß ich, aber es gab Leben einfach. Und dann haben wir diese Höhlenmalereien und diese Jardin, die aus vom, also ich sehe es ganz klar, die steigen aus Lava empor. Und dieses Elementare und die Protodrachen, die Urprotodrachen, die entstehen, sehe ich als Leben an. Aber das sehe ich nicht als Leben an, was aus dem Lebensbereich kommt. Also wenn wir jetzt rein von der kosmischen Macht sehen, würde ich nicht sagen, die Elementare kommen von da. Das passt irgendwie nicht. Da braucht es was anderes. Und das alles Chaos lässt sich das logisch erklären, finde ich.
Ja,
No.
also denk ich auch, man kann auch eine andere Sache, die das sehr stützt, ist das Ziel und der Zweck, den die Primalisten oder die Elementare verfolgen. Also Ragnaros, Terrasane, Al'Dakir und Neptolon, von denen wissen wir, was die wollen. Die wollen einen Planeten Azoth haben, der im Krieg ist. Das ist deren natürliches Ding so. Die wollen einfach nur den ganzen Tag Krieg spielen. Den ganzen Tag erobern, zerstören, neu aufbauen, wieder kaputt machen und so weiter. Das ist, also die sind literally in ihrer Natur eine chaotische Gewalt, so. Die sind nicht daran interessiert, was aufzubauen, ein Reich zu begründen, wie die Titanen das machen oder die alten Götter oder so, sondern deren Interesse ist eigentlich nur den ganzen Tag zu wüten. Das spricht auch sehr für Chaos. Was mich so ein bisschen wiederum nicht zweifeln lässt, aber eine andere Idee, die ich auch habe, die hat mit Ensoph und mit Soval zu tun, weil die haben, also zu deren letzten Worte gehört, ist ja dieses What is to come. Dass die Elemente gar nicht das Chaos sind, sondern eine siebte kosmische Macht. Bisher waren sie das nicht, sie waren eine untergeordnete Macht, aber dass sie quasi jetzt sich absplitten und ihre eigenen Interessen verfolgen und formen und so weiter und so fort und aus ihrer niederen Existenz zu einer höheren Existenz transformieren wollen.
Na, also so hoch würde ich die Elemente definitiv nicht packen als siebte oder sowas. Ich glaube generell, ich glaube, das siebte soll ganz klar die Uhr soll. Also vorher war ich ja immer, hab gesagt, so Azeroth, das wir, das Leben, das ist die siebte kosmische Macht. Ne, also der Mittelpunkt. Gehe ich mittlerweile auch von weg und sage, wie ich es gerade halt gesagt habe, ne, wir sind oder Azeroth hier, das ist die Realität des Lebens.
Vielleicht gehört das auch zusammen, ne? Das könnte auch
Ja, genau,
sein.
es kann ja, ne, es eine starke Verbindung haben und so weiter. Das ist ja alles cool. Aber ich glaube, die siebte kosmische Macht, die da mal erwähnt wurde, ist tatsächlich die Domäne der Ersten. Also dieser komplette Ursprung, vielleicht in Azeroth, ne? Also wenn meine Theorie stimmt und der Kampf gegen den Kerkermeister war tatsächlich innerhalb Azeroth und das war das Grabmal oder das war da die erste oder was auch immer, dann kann das ja eine eigene Realität für sich sein, auch innerhalb des Planeten. Das ist ja vollkommen fein. Aber ich glaube tatsächlich, diese siebte Macht ist dann, wenn dann, ja, diese ersten Geschichte. Denn wie kompliziert willst du es noch machen? Das ist halt der Punkt.
Ja, also ich finde, man kann das teilweise verbinden. Du kannst halt sagen, okay, Azeroth ist die siebte kosmische Macht. Und so wie jede andere kosmische Macht gibt es verschiedene Vertreter dieser kosmischen Macht. So wie das quasi, sagen wir mal, die Leere hat Vertreter wie die leeren Fürsten und die alten Götter und den Neruba und so. Und so hätte die Realität Elemente und Elementare, aber auch uns als Sterbliche. Das sind irgendwie alles Aspekte der Realität.
Ich glaube, wir sind sowieso anders, ne? Weil wir sind ja Azoth-berührte Schlundgänger und so weiter. Aber ja, die normalen Menschen würde ich einfach zum Leben hinzuzählen, niedere zum Leben. So wie die Ordnung niedere hat, Eisenzwerge, was weiß ich, was alles, ja. Würde ich sagen, ist das Leben quasi das.
Aber dann wären wir ja Handlanger von Elun.
Ich glaube, wir Schlundgänger selbst sind noch mal ein bisschen anders, minimal. So viel anders kann es nicht sein. Aber ja, an sich glaube ich schon, dass wir
Es hat, das Ding ist halt,
herausgewachsen, sage ich mal, würde ich das eher sagen. Aber wäre
ja.
es so schlimm, wenn wir Handlanger wären, wenn wir abstammen von Elun? Wir hatten letztens im letzten oder vorletzten Lore Walker haben wir darüber geredet, dass wir sagen, Elune als Endboss zu bringen, vielleicht eventuell, weil sie böse geworden ist, aber das gesamte Leben als Böses darzustellen, wie zum Beispiel die Leere oder den Tod, ist halt definitiv nicht möglich. Deswegen finde ich das gar nicht so abwegig, dass wir Teil des Lebens sein können, weil wir sind eh nicht so. Weißt du, du kannst das dann nicht klassifizieren, so. Wie zum Beispiel bei der Leere, wo wir immer sagen, ja, alles aus der Leere ist einfach tödlich. Übrigens, weil du es gerade sagst, du, jeder hat so seine Handlanger. Bei der siebten kosmischen Macht, bei den ersten, würde ich sagen, das sind diese, wie heißen sie jetzt nochmal, die Venari mitgenommen haben.
Die zeitlosen
Genau,
Reisenden.
das würde ich sagen, sind die Handlanger dieser Macht. Und die sind auch komplett im Hintergrund, die sind überall. Die sind beim Tod, die sind dort, dort, dort. Die sind aber komplett im Hintergrund unterwegs. So, die haben uns mal aufgesucht mit dem Ewig-Mount, weil wir sind halt die Schlundberührten, wir sind die Krassen. Aber ansonsten sind die komplett im Hintergrund und einfach nur stille Agenten, die in allen Reichen gucken, ob alles so relativ funktioniert.
Da würde ich dann aber eher sagen, das sind nicht die ersten oder das ist auch nicht die kosmische Macht der ersten oder so, sondern, also zumindest nach meiner Wahrnehmung sind die sowas wie die Zeithüter oder sowas. Also die sind das, was Nostormu im Kleinen macht für den gesamten Kosmos. Was nicht gut sein muss, das kann gut und schlecht sein oder was auch immer. Aber dass die quasi sich denken, alles klar, wir versuchen die Zeit selbst zu beherrschen.
Ja, nee, nee, ja. Ja, gehe ich, passt gut. Das klingt plausibel. Das klingt plausibel.
Und es könnte auch sein, dass wir tatsächlich einen von denen jetzt wieder getroffen haben, und zwar Eonormu, der ja auch dort erscheint, bevor wir mit im Auftrag von Nostormu, Chromie
Ja,
und
genau.
Eternus hinterher jagen.
Ja.
Das ist interessant. Also ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil, also Eonormu kommt dann ja, da erscheint er ja quasi mehr oder weniger plötzlich. Und was dafür spricht, dass der nicht dazugehört eigentlich, ist, dass der komisch aussieht.
Ja, und nicht nur komisch. Der gibt sich ja auch komisch. Der kennt die alle nicht. Der kennt ja nicht mal noch, der redet ja nicht mal von Nostormu.
Ja, aber sie kennen ihn. Einer von denen, boah, ich weiß gerade nicht mehr wer. Andronormus oder so, ich keine
Nee,
Ahnung.
aber
Ich
genau,
hab den.
die
Ich
sagen
war.
doch.
Nee, ganz sicher, sagt einer von denen, schön, dass du wieder da bist. Sowas nach dem Motto, der freut sich, dass er wiedergekommen ist.
Nein, nein, nein,
Doch,
nein,
doch, doch,
nein.
doch, doch. Ganz,
Das
ganz
ist
sicher.
zu jemand anderem. Also ich
Sehr,
hab's ja.
sehr. Ja,
Also
weiß
ich
ich
werde es
nicht.
eh nochmal spielen, weil ich mir das nochmal genau angucken muss. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie den alle nicht kennen. Und das alles ziemlich weird abläuft da.
Also aus meiner Sicht können zwei Möglichkeiten, die hier da sind. Vielleicht hast du noch eine weitere oder du sagst, das ist alles Quatsch, was ich jetzt sage. Möglichkeit eins ist, das ist ein bronzener Drache. Der ist irgendwann in der Vergangenheit losgezogen und hat sich in den Zeitströmen verloren und hat keinen Weg zurückgefunden. Und der ist jetzt wieder da, aber aus richtig weiter Zukunft. Also der ist quasi, weiß ich nicht, noch 10.000 Jahre in der Zukunft von jetzt an und ist jetzt erst wieder da. Und deswegen sieht er auch so weird aus. Der hat schon viel mitgemacht.
Evolution. Ja.
Genau. Das ist die eine Erklärung. Deswegen meine ich meine in einem Dialog relativ deutlich zu erkennen, dass einer von den Bronzen Drachen aus sagt, schön, dass du wieder da bist. Sollte ich das falsch gedeutet haben, die andere Möglichkeit ist, er ist wirklich einer von diesen zeitlosen Reisenden, der jetzt sich quasi unter den Bronzen Drachen ja, infiltriert oder wie auch immer so tut, das wäre ja einer von denen. Das wäre die zweite Lösung, die ich habe.
Es ist eine ganz schwierige Sache. Ich sehe da so ein Szenario gleich, ne? Da kommt gleich mal, wir sind Weihnachtszeit, Spekulatius. Ich habe mir mit dem sowas zusammengereimt. Gerade nach den Cinematic mit Chromie, by the way. Ich habe geweint. Ich fand's toll. Das war
Chromie
wirklich.
mit Nostormie, meinst
Ja,
du?
es war ein außergewöhnliches. Also, das muss man jetzt beide gerade mal hier erwähnen. Ich finde, das war eins der außergewöhnlichsten Cinematics, die wir hatten. Weil die haben da so viel Empathie für Chromie rübergebracht. Ich meine, ja, gut, ist mein Namensgeber, aber ich finde super schön dieses. Ja.
Hat
Und
mir auch sehr gefallen, ja.
ich glaube, sie bringen. Ich wurde, als wir das gequestet haben hier im Stream, wurde ich ein paar Mal gefragt, wird Chromie die nächste, wenn Nostormu getötet wird, wird das so der, oder baut man sie auf, um als Großen? Und ich glaube ganz klar, nein. Ich glaube, Chromie wird ein wichtiger Charakter, der Sachen lenken wird hinterher und Sachen in gewissen, also so eine kleine Sache, wo sie dann auf einmal ganz wichtig wird, weil sie das dann macht. Und ich glaube, dieser Typ gehört dazu. Und ich glaube, der kommt aus der Zukunft. Und ich glaube, Chromie wird mit ihm in die Zukunft gehen, um Nostormu zu retten. Wahrscheinlich gibt es Nostormu in den seiner Zukunft irgendwie. Und man holt diesen Nostormu dazu, weil der da gewusst hat, wie man Muruzond wegmacht oder so. Also ich
Ich
glaube,
kann
Chromie
mir.
und der haben eine super krasse Ver werden eine super krasse Verbindung haben.
Ja, also Nostormu ist ja fatalistisch, was das Thema betrifft. Also sprich, Nostormu denkt, es gibt, also er sagt das zumindest, er denkt nicht, dass man es
Kann.
aufhalten kann. Genau.
Genau.
Also alle Wege, alle Zeitlinien führen darauf hin, laufen darauf hinaus, dass er zu Muruzond wird, weil Nostormu weiß, dass er sterben wird, und weil er weiß, dass er sterben wird, weiß er, dass sobald er erfährt, wie er sterben wird, in die Zeitlinie eingreifen wird, um seinen Tod zu verhindern, und das resultiert in die Entstehung von Muruzond. Und Muruzond entwickelt dann wiederum andere Ansichten über die Zeitlinie und so weiter und so fort. So ungefähr. Und das ist unausweichlich, weil Nostormu weiß, dass er irgendwann sterben wird. Er weiß nicht genau wann, er weiß nicht genau wie, aber er weiß, dass das passieren wird. Und jetzt ist Chromie da, und Chromie sagt, also, Chromie will nach einer Alternative suchen. Also,
Und die
und
ist auch
da
zu allem
gibt,
bereit. Also, das merkst du ja
genau.
wirklich.
Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also, aus der reinen narrativen Sicht, und wenn man über Zeitreisen spekuliert, eine Möglichkeit wäre, Chromie tötet Nostormu. Das würde Nostormu wirklich nicht kommen sehen, aber wenn Chromie Nostormu töten würde, würde Nostormu nicht zu Morosund werden. Glaube ich nicht, dass das passiert, aber es ist eine logische Lösung. Oder eben weil, das ist dann das schöne Paradoxe an der Geschichte, sobald Nostormu erkennt, dass Chromie Nostormu töten will, will Nostormu
Chrome
natürlich
töten.
den bronzenen Drachenschwarm töten, insbesondere Chromie, damit er nicht sterben wird, was darin resultiert, dass er zu Muruzond wird und seinen eigenen Schwarm bekämpft. Also, es wäre logisch, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Eine andere Möglichkeit wäre eine Zeitkapsel, aber ich weiß nicht, ob das cool wäre. Also, du kannst halt sagen, okay, damit Nostormu befreit wird von dem unausweichlichen Schicksal, nimmst du ihn aus der Zeitlinie raus. Aber dann wäre Nostormu in so einem Gefängnis, und toll, dann, das ist halt auch eigentlich keine Lösung. Und die andere Lösung ist, die Titanen nicht wollen, nämlich vom Zeitstrahl abweichen.
Wo du jetzt gerade Titan sagst, darf ich kurz mal reinschneiden.
Ja.
Was ist denn, wenn das Sehen von Muruzond, von dass Nostormu weiß, dass er sterben wird oder dass er dadurch halt dann zu Muruzond wird, weil er es halt aufhalten will. Was ist, wenn das eine Art Zwangsgefängnis der Titanen ist, um ihn unter Kontrolle zu halten mit dieser pervers krassen Macht, die er hätte, um alles andere vielleicht zu sehen? Was ist, wenn das einfach nur von denen vorgegeben ist, eine programmierte Zukunft, die gar nicht existiert? Und dieser ewig Reisende sagt halt, ey, das stimmt gar nicht. Das haben euch nur die, also es ist halt so in dem Wasser drin gewesen und deswegen, oder ich hab's dir, oder Amatul hat es ihm gezeigt und ihn sozusagen in dem Richtung manipuliert. Und entweder, jetzt nehmen wir A, Nostormu findet das raus und ist halt komplett sauer, weil er denkt, dass er dann nicht Muruzond werden kann und wird dann dadurch tatsächlich erst Muruzond, weil er dann Amatul aufhält oder da ausbricht aus dieser Zeitschleife, was auch immer, oder diesem vorgegebenen Code, sag ich mal. Ja, oder wir haben halt einfach weiterhin, die Titanen sind böse.
Also also wir haben ja nur einen einzigen Hinweis, was das sein könnte, was Murosond erschüttert hat. Also ich glaube nicht, also das Wissen, dass er sterben wird, wird es nicht sein eigentlich. Also auch wenn er das sagt, ich denke nicht, dass es das ist, weil im Grunde genommen ist das nichts Besonderes. Mortalität oder Sterblichkeit oder das Wissen zu sterben, ja, das kann einen schon mal in eine Existenzkrise
Ja, aber
werfen.
das hätte den vielleicht tangiert, bevor er sterblich gewesen war. Weißt du, was ich meine? Aber
Ja,
bevor das alles mit der Drachenseele, der wäre ja jetzt schon längst Murusond in der Theorie. Weil nur wo er unsterblich war, hatte er ja oder hätte er berechtigte Sorge zu sterben.
Ja,
Nachdem das mit der Drachenseele war, war ihm ja wohl klar, dass es so oder so passieren muss, weil alles irgendwann mal.
also wenn es dieses Existenzkrisenszenario ist, dann würde ich eher sagen, dass es nicht damit zu tun hat, dass er weiß, dass er sterben wird, sondern dass es explizit um das Wie geht. Also, dass er weiß, wie er stirbt. Und die Tatsache, dass er halt zeitreisend ist, müsste ihn davor ja bewahren können. So nach dem Motto, wenn du in der Zeit reisen kannst, dann kannst du ja immer verhindern, dass du stirbst, normalerweise. Also, weil du kannst ja immer sagen, naja, also weiß ich nicht, wenn du vom LKW erwischt werden würdest, dann würdest du sagen, na okay, dann reise ich ja der Zeit zurück und
Final
tipp mir selbst auf
Destination.
die Schulter und so, genau. Dass du immer alles verhinderst, was zu deinem Tod führen würde. Genauso tödliche Krankheit, ja kein Problem. Du reist irgendwie durch die Zeit und holst das Gegengift oder sonst was. Das kriegst du schon irgendwie immer alles gebacken. Das heißt, das Wie muss kataklysmisch sein. Das muss so krass sein, dass egal was er täte, dass es unausweichlich ist. Und diese Unausweichlichkeit, die muss halt
Glaubst du
eine
denn,
kosmische Bedrohung quasi sein.
dass Nostormu, dass wir denn jetzt bald dieses Add-on oder nächstes verlieren werden?
Nee, ich
Nee,
denke
ne?
nicht. Ich denke, Chromie wird ihn retten. Ich weiß noch
Ja,
nicht
ja,
wie.
ja, ja.
Das ist meine Schwierigkeit.
Weil ich denke auch, dass ein Deathwing zurückkommt. Der kommt zurück. Neltarion kommt zurück. Ich glaube nicht, dass Furorion den Platz übernimmt und ich glaube auch nicht, dass Hororion wird sich wahrscheinlich opfern für seinen Vater oder so. Ich sag, der kommt zurück.
Ich fürchte, sie machen dort die langweilige Version. Und sagen, dass Furorion und Sibillion in eine Doppelspitze machen.
Nee, du hast das. Stimmt, dir fehlt ein Cinematic. Darf ich dich spoilern oder dass du es siehst?
Mach ruhig, mach ruhig.
In dem Cinematic kommt Ysera zurück. Sie ist da. Sie ist
Ja.
back.
Ja, davon
Also,
wäre ich auch ausgegangen.
wir haben sie.
Das wundert, das überrascht
Ohne
mich
dass
nicht.
Tyrande großartig Stress gemacht hat, quasi.
Ja,
Also ich
aber das.
bin.
Ja, aber was hat das mit Furorion und Sibillion zu tun?
Sie bringen Ysera zurück. Sie bauen jetzt ein. Chromie, also ich finde schon, da kommt so rüber, Chromie rettet Nostormu. Sie bringen
Ja.
Ysera zurück. Wir haben Caligos. Caligos ist der Einzige, der. Also Maligos ist der Einzige, der weg ist, wirklich weg ist. Neltarion wird auf den Dracheninseln gesehen. Zwar nur als Schemen, aber er kommt. Ähnlich wie bei Syndragosa tatsächlich. Und Furorion
Jetzt,
ist mit der
ja.
Kurzgeschichte, ja? Furorion und diese Kurzgeschichte, sie ist total toll, wirklich. Und sie erklärt mega den Charakter. Ich muss sagen, es ist eine fantastische Kurzgeschichte. Aber sie erklärt auch ganz klar, warum Furorion anders als Caligos kein Aspekt wird. Der ist wirklich. Ich meine, sie bringen ja auch bei Caligos in seiner
Ja, da
Geschichte.
wird doch kein Aspekt. Das ist, ich sag ja, also die lange,
Aber ich
ich
glaube, du
denke
brauchst
die.
es. Ich glaube, du brauchst, dass ein Drache diese Macht hat. Ich glaube, das brauchst du. Und wir werden zurückkommen.
Ja,
Genau,
maybe.
die ist nicht Anführerin der grünen Drachen, die Ysera, das ist Merifra, weil Merifra auch merkt, dass an Ysera der Hauch des Todes liegt, ne, weil halt diese Zusammenkunft ja von ihr und der Winterkönigin ist. Das wird erklärt in der Questreihe. Sie gibt auf jeden Fall den Thron an sich ab, aber sie wird Aspekt, so wie es rüberkommt. Das ist das, oder so denke ich, so habe ich das wahrgenommen, dass Merifra zwar den grünen Schwarm an sich leitet, aber Ysera halt
Okay,
Aspekt ist.
also Neltarion, wenn wir diesen Gedanken aufgreifen und sagen, okay, die ursprünglichen fünf Aspekte werden wieder zu Aspekten. Das bedeutet, ein Netarium müsste wieder erweckt werden, erscheinen oder sonst was. Netarium wurde besiegt am Ende von Cataclysm und ist in den Malstrom gezogen worden. Wo ist Neltarion? Ich glaube, die Frage hat mir schon mal gestellt. Also für mich ist mehrere, gibt es ganz viele verschiedene Lösungen. Ich glaube nicht, dass er in den Shadowlands ist. Es gibt aus meiner Sicht keinen einzigen guten Grund, warum ein Drache in den Shadowlands sein könnte, außer Elune greift ein. Ich sehe keinen Lore-Bezug, der irgendwie belegen würde, dass Drachen in die Shadowlands kämen. Außer Elune greift ein.
Ja, ich sehe da doch einen. Ich würde sagen, ich sehe einen durch das Erschaffen der Aspekte. Ich glaube, dass es eine Zusammenarbeit von Tür und dem Leben und Elune vielleicht war, dass die Drachenaspekte überhaupt erschaffen wurden. Ich glaube, das ist eine Zusammenarbeit
gewesen. Aber das ist ja kein Hinweis darauf.
Ich würde sagen, das bindet sie an diese Ebene. Also,
warum?
Und ich glaube ja auch, weil der Ardenwald eine Verbindung mit dem Smaragdtraum für mich hat, so, weißt du? So, das ist. Ich denke, das ist Zusammenarbeit. Das ist, gehört zusammen. Übrigens,
ja, das ist ja. Also, die Drachen sind ja schon, bevor sie Drachen waren, Protodrachen waren, sind sie ja schon Kreaturen aus Fleisch und Blut. Schon bevor sie Drachen waren, sind sie sterblich. Also, wenn ein Einfluss gewesen ist, dann war der schon vorher da. Und wenn der schon vorher da war, dann müsste das ein Retcon sein, weil vorher war eindeutig, dass Drachen nach Garnier kommen. Aber das wäre nicht komplett auszuschließen, weil auch schon vorher es hieß, wilde Götter kommen in den smaragdgrünen Traum, wenn sie sterben. Ist noch in Cataclysm so, in Mount Hyjal-Gebiet. Wenn man da durchquestet, wird einem erzählt, dass die wilden Götter ja, nachdem sie gestorben sind, wie Malorn und so weiter, in den smaragdgrünen Traum gekommen sind und von dort aus holt man die wieder. Die Ardenwald-Geschichte kam jetzt erst mit Shadowlands hinzu.
Ja. Ich glaube aber auch, dass das
schon hin.
Ich denke auch, dass du das hinkriegst.
Übrigens, aber wenn das so ist, das ist komplett widersprüchlich zu dem, was in Legion passiert. Weil welchen Zweck hat es dann, dass Elune eingreift, als Ysera stirbt?
Ja.
Und wenn das Folgefrage.
Sie wollte ja Hilfe geben, weil sie ja wusste, da oben ist was im
Argen. Wenn die sowieso in die Shadowlands kommt, hätte sie nichts machen müssen. Und es gibt noch einen weiteren Hinweis. Als Ysera im Wildsamen ist und zur Winterkönigin gebracht wird, tut die Winterkönigin so, als hätte Ysera dort nichts verloren.
Ja, stimmt.
Also ich denke, meine Sichtweise auf ist, Drachen kommen ins smaragdgrünen Traum, wenn sie sterben und nicht in die Shadowlands.
Ja.
Und wenn das so ist, dann würde Deathwing in den smaragdgrünen Traum kommen. Jetzt ist die Frage, ist er im smaragdgrünen Traum oder ist er im Riss von allen, was ja ein Teil des smaragdgrünen Traums ist. Das wäre oder noch.
Ist er in Nyalofa, weil halt Tod und Leere, er ist tot und weil so viel Leere in ihm hauste, ist halt in die Entität rüber.
Genau, also Nyalofa wäre eine andere Lösung, dass wir sagen, okay, durch die Einflüsterung von Ensof insbesondere ist er ans Reich der Leere geknüpft worden oder in die Existenz der Leere und dann wäre er nach Nyalofa gekommen. Es gibt auch noch eine dritte Lösung, wenn man so will, und das ist, dass er aufgrund, also was ist denn mit Neltarion passiert? Neltarion ist ja so mit Energie in ihm zerberstet, er ist ja aufgeplatzt und da musste man ja Adamantium-Platten um ihn herum und so weiter machen. Aber was, er ist nicht aufgeplatzt im Sinne, dass um ihn herum leeren Magie war und Tentakel und so weiter, sondern was aus ihm rausgesprudelt ist, ist Elementarmagie. Vielleicht ist Neltarion an die Elementarebenen geknüpft. Das heißt, Neltarion wäre dann in den Feuerlanden oder in Tiefenheim oder so.
Ja. Oder, wenn wir recht haben, kann er im Nether irgendwie zwischen Raum technisch so sein, wenn Elementarebene zum Chaos gehört? Und es ist einfach nur noch eine weitere Taschendimension für korrupte, durchgedrehte, platzende Todesschwinge es gibt.
Genau, also bisher ist der Neta ja als Ruhestätte, als Nachleben, vor allem bekannt dadurch, wenn Kreaturen Teufelsmagie konsumiert haben.
Ja, klar.
Das hat jetzt viel damit zu tun, was ist eigentlich Teufelsmagie? Aus meiner Sicht ist Teufelsmagie sowas wie nicht kontrollierte, definierte Magie. Also während Arkanmagie hochgeordnete, strukturierte, ursprüngliche Magie ist, ist Teufelsmagie genau das Gegenteil. Teufelsmagie ist komplett ist Chaos. Es ist
Wild, ja.
einfach nur Energie, die jederzeit in alle möglichen Richtungen gehen kann. Und in diesem nicht definierten Zustand weiß das Universum in Anführungsstrichen nicht, was es mit der Kreatur tun soll. Das ist kein definierter Zustand, wenn man so möchte. Und dann kommst du halt in diesen,
Ja,
weiß
ja,
ich
ja.
nicht, in diesen Raum, wo auch alles andere nicht definiert ist.
Ja, nee, das sehe ich schon. Übrigens, weil es vorhin nochmal geschrieben wird, dann noch mal zum Klarstellen. Ich meine, richtig wissen, alles wissen, wie es da ist, wenn wir die Ruhmstufen haben. Aber Ysera soll anscheinend dann auch den Aspekt abgeben, ihrer Tochter. Was meine Denkweise dann jetzt komplett umwerfen würde. Weil ich bin ziemlich, ich habe gedacht, Kalegos ist so ein bisschen Scheiße, den haben wir schon komplett ausgeschrieben. Da können wir jetzt nichts mehr retconen, da können wir nichts mehr machen. Da wäre schwierig,
Stimmt,
Kalegos irgendwie
das
zu machen.
widerspricht deiner, die Aspekte sollen wieder da sein,
Genau.
Theorie komplett. Also Maligos ist gar nicht in
Nee,
Sichtweite
nee, der ist auch
gerade.
nicht. Auf gar keinen Fall. Und Kalegos ist Aspekt und dies und das und ist ja auch schön. Und wie gesagt, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, wie macht man das mit Kalegos? Weiß ich nicht, ne? Aber da war mir klar, okay, da konnten sie nichts anderes mehr machen, weil schwierig. Wenn es jetzt mit Ysera und Merifra genauso machen, dass sie Merifra wirklich aufbauen, obwohl sie Ysera wirklich ein. Sie hat ein komplett neues Model auch, by the way. Komplett neu. Sieht wunderschön aus. Warum? Also, entweder wird jetzt. Ich meine, warum haben sie sie nicht direkt zum Aspekten gemacht? Klar, wir haben keine Konvektion gerade, oder. Irgendwie muss ja. Wie haben sie Kalec nochmal zum. Einfach erklärt, oder?
Kalleck hat einfach gesagt, dass es ist.
Ja, okay, also,
Kalleck war sehr
warum?
selbstbewusst einfach. Der war, also Kalleck hat sich da vor dem Scherbenhaufen gefunden und hat gesehen, okay, es gibt kaum noch blaue Drachen. Kalleck hat einfach gesagt, ich bin das jetzt. Punkt.
Ja, und dann
Und
wurde
niemand hat
gewählt.
widersprochen.
Dann wurde gewählt. Wir hören ja auch beim Questen, Neltari und Sibillion, dass der schwarze Drachenschwarm wählen soll, wer von den beiden das wird. Also wählt wahrscheinlich einfach der Schwarm. Okay. Warum haben wir das nicht da direkt in der Quest? Kann man natürlich sagen, spieltechnisch, man will die Lore noch ein bisschen ziehen, ne? Man will das Ganze auseinandernehmen
Was
und.
hältst du von der Idee, jetzt werde ich ganz wild. Was hältst du von der Idee, man lässt es die Spieler entscheiden? Am Ende von Dragonflight guckt man, wie viele Spieler haben sich Furorion angeschlossen, wie viele Spieler haben sich Sibillion angeschlossen.
Boah, das wäre so brutal, nur wenn sie es vorher sagen würden. Ich habe ja darauf gehofft, dass sowas wie Loyalisten zurückkommt, weil das ein super, also eins der besten Spielelemente jemals in World of Warcraft war. Bestes Feature. Loyalisten war mega, wirklich. Dann hätten sie es, sie müssten es ankündigen. Vor allem, du kannst bei beiden Ruf haben. Das ist kein Problem. Also von da an, da werden auch beide alle Ruf haben. Aber
Aber man
wir
könnte
könnten
ja
natürlich
trotzdem eine
hinterher entscheiden.
Abstimmung
Natürlich.
machen.
Wir könnten natürlich hinterher so eine Art Makora der Drachen und wir müssen uns dann entscheiden oder so und dann geht der so und so aus. Super cool. Was hältst du davon, wenn Vimirithra stirbt?
Wenn Mirifra stirbt, dann hat der grüne Drachenschwarmer ein Problem, glaube ich.
Dann muss es doch Ysera werden. Mit dem Hauch
Ja.
des Todes an ihm dran. Oh.
Ja, wenn das geht, ne? Ist halt die Frage, weil
Hey, ich meine, wir wollten die Videos
eigentlich.
eigentlich erst beim nächsten Norwalker mit reinnehmen, weil ich die dann in Deutsch einfach mit reinspielen kann. Aber ich meine, wir können auch einfach sagen, wir bauen uns den Drachen und nehmen irgendwelche Scheiben der Gedanken und setzen die ja rein. Ne? Das geht halt, ne?
Ja, natürlich, das geht alles, aber die Frage ist, ob das
Sinn
gewollt
dahinter,
ist von irgendjemandem.
ja.
Und warum?
Schwierig.
Also warum will man das? Also warum will man Neltharion zurück. Wer sollte das wollen?
Dass wir einen Aspekt haben. Vielleicht kommt da jetzt Tür.
Ja, dann beantworte erstmal die Frage. Ja, genau. Wer? Nicht wer, warum.
Tür kommt wieder und sagt, ey, sorry, schön, dass ihr ja so andere Aspekte ausgewählt habt, aber Furorion und Civilian, die können nicht. Aufgrund von, keine Ahnung, die haben Akne. Die sind einfach nicht dazu eingeladen. Ihr braucht
Todesschwinge. Aber warum? Okay, aber wenn der das sagen würde, dann wäre die Reaktion, also vielleicht würden die Drachen ihm gehorchen, das kann ich mir vorstellen.
Ja, weil er ermächtigt sie ja.
Ja, ja, ohne die ihn Drachen, geht's nicht. Ja, ja, das mag, wie gesagt, die Drachen kann ich mir vorstellen, dass sie dem gehorchen, aber wir nicht. Die Sterblichen haben kein Interesse daran, Neltharion zurückhaben zu wollen.
Ja, komisch.
Ja, also das wäre der Bruch mit den Sterblichen. Dann wären die Drachen Gegner.
Ich glaube, wenn uns Alexstrasza sagt, bitte Sterbliche, helft uns, wir müssen Neltharion sein Altes sich zurückholen. Wir sind sofort dabei, weil wir haben
das ist ja eine Lore, die ist ja schlimmer als um den Kerkermeister.
Ehrlich?
Du kannst nicht Neltharion, der die halbe Welt zerstört, zurückbringen und davon ausgehen, dass die sterblichen Völker das akzeptieren werden.
Naja, zwischen akzeptieren und notwendiges Übel liegen zweierlei Dinge, oder?
Es gibt kein notwendiges Übel.
Naja, sonst kriegen wir vielleicht nicht den oberbösen Gegner aus Dragonflight kaputt.
Dann ist es so schlimm wie der Kerkermeister. Du konstruierst auf einmal eine Bedrohung, die so übermächtig ist, dass du gar nichts mehr machen darfst, außer das Allerschlimmste zu akzeptieren. Das wäre nicht cool eigentlich.
Ja.
Also, ich sehe das nicht, dass wir Neltharion zurückholen. Überhaupt nicht. Und beim Schwarzen. Oder
dass wir den teilweise zurückholen und er dann jemanden die Macht gibt. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, Deathwing wird nochmal seinen Auftritt haben. Nicht umsonst hat er ein neues Mordor gekriegt.
Das kann der auch haben, aber das.
Dass wir den vielleicht teilweise zurückholen, so, oder wir gucken in die Ebene,
also, wo er ist. Ich glaube, wir haben einen Hinweis auf Neltharion, aber ich kriege den nicht aus dem Kopf wörtlich zusammen. Und zwar auch in Nostormus Zeitreise-Gedöns sind wir ja im Schwarzen Imperium und dort flüstern ja die alten Götter. Die haben auch unterschiedliche Namen. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass dort die vier alten Götter flüstern. Es ist nur nicht so einfach, das zu übertragen, wer jetzt wer ist. Ne? Da steht irgendwie die wissende Stimme oder sowas.
Ja,
oder
genau.
Und so weiter, genau. Man müsste halt überlegen, wer zu wem gehört. Aber einer von denen sagt irgendwie sowas wie versunken im Meer oder irgendwie sowas. Ja, genau. Irgendwie so eine, da gibt es auf jeden Fall eine Referenz auf Neltharion. Die kann man sich zum Beispiel nochmal richtig genau anschauen.
Ja, da müssten wir nochmal alle rausholen. Die haben wir aber tatsächlich. Müsste ich nur mal raussuchen. Der gute Malfred hatte uns die damals alle rausgeschrieben.
Ja.
Und die sind aktuell noch. Also da hat sich nichts dran geändert.
Das ist die einzige Referenz gerade, die ich sehe, wo möglicherweise über die Zukunft von Neltharion gesprochen wird. Ansonsten ist alles Vergangenheit.
Ja, aber der, wie gesagt, klar ist alles Vergangenheit, auch jetzt, wo man ihn sieht. Aber wie gesagt, er hat ein Model. Und das Model ist nicht ohne Grund da. Also er wird kommen. Ich denke.
Ja, aber er wird kommen heißt ja nicht, dass.
Nein, genau.
Dass er Drachenaspekt fehlt und keine Ahnung was. Sondern er wird kommen, kann genauso gut sein. Wir kriegen Höhlen der Zeit Dungeon.
Ja, Höhlen der Zeit Dungeon. Oder aber wir kontaktieren ihn und er erzieht Furorion. Er gibt ihm den nötigen. Das nötige Vertrauen, Stimme ist weg, das nötige Vertrauen, dass er selbstsicherer wird.
Aber, ja, also, da sind wir aber wieder beim ähnlichen Problem. Also, meinetwegen will Tyr das, aber sonst niemand. Furorion am allerwenigsten.
Was, dass er von Todesschwinge,
ja.
Aber vielleicht ist das dieses harte, was er braucht. Weißt du, dieses harte, aufeinander, guck mal, in wie vielen Filmen hast du das? Das, so Dramafilm, wo dann der Junge was lernen muss von dem Vater, der ihn verlassen hat oder früher geschlagen hat oder so, und er was von ihm lernt. Die gehen dann nicht danach raus und sind Freunde und Vater-Sohn-Beziehung ist gerettet und alles ist tutti frutti. Aber er nimmt vielleicht irgendeine wichtige Sache mit und ist dadurch dann. Kann dadurch abschließen. Ich meine, warum? Worauf baut alles von Furorion auf? Auf Deathwings Verrat. Er geht alles ab. Er tötet die Drachen deswegen. Er macht das. Er macht alles deswegen. Diese Unsicherheit kommt alles, weil wegen der Ding. Auch in der Kurzgeschichte. Keiner will hier einen schwarzen Drachen haben. Ich bin hier sowieso nicht und sowas. Diese ganze Selbstherrlichkeit, die er dann nach außen versucht, damit das Ganze zu überspielen, kommt alles wegen Deathwing. Das heißt, er braucht Deathwing, um darüber hinwegzukommen. Also jetzt gehen wir mal in die Psyche hier. Ja, jetzt werden wir mal so richtig krass, holen mal den Freud raus. Und er braucht ihn, um den Abschluss zu finden. Also die machen irgendwas. Und er nimmt ihn dann zum Abschluss das und danach ist er selbstsicher und der starkt und dann ist er der Aspekt und bam.
Jein, also du hast
oder
recht.
Oder er tötet ihn, final.
Geht ja, auf. Also du hast recht mit der Darstellung, dass Furorion natürlich, also ich würde es sogar noch krasser formulieren. Ich würde sagen, Furorion hat keinen narrativen Zweck innerhalb der Warcraft-Lore, außer sich auf seinen Vater zu beziehen. Mhm. Wenn du das streichst, dann ist dieser Charakter inhaltslos. Du sagst noch, er ist ein guter Freund von Anduin, das ist auch noch da. Aber sonst, das mehr ist da ja nicht.
Ja, aber ich glaube, das machen sie gerade. Ich glaube, das bauen sie gerade auf. Und ich meine, dieser väterliche Rat könnte dann tatsächlich darin enden, dass er Neltharion zurückdrängt, tötet, stört. Dass er sagt, dass zum Beispiel Alexstrasza oder so kommt auf die ganz wilde Idee und sagt, ja, scheiße, Mann, wir kriegen hier keinen Aspekt, wir brauchen Neltharion. Die will den irgendwie zurückholen und dann kommt Furorion und tritt das erste Mal gegen Alexstrasza
auf. Aber Alexstrasza wird doch in Dragonflight genau anders aufgebaut. Alexstrasza wird jetzt so aufgebaut, dass Alexstrasza stets so gütig und gnädig war, wenn es um Verrat und Drachen ging, die Sachen gemacht haben, die sie nicht hätten machen sollen. Dass man Razagev nicht hätte wegsperren sollen. Dass man Neltario nicht hätte vertrauen sollen.
Genau, ich sage gerade, sie will ihn zurückholen.
Ja, das ist widersprüchlich. Also, Alexstrasza ist gerade in dem Modus, dass sie sagt, jetzt nicht mehr. Jetzt keine Gnade mehr. Jetzt nicht mehr zweite, dritte Chance.
Nein. Ich würde sagen, die ist immer noch so. Sie sagt zwar, ja, das war scheiße, dass wir das damals nicht so gemacht hatten oder so. Aber so war sie ja schon immer.
Sie ja gut, aber töten. Warum gestehst du Neltario eine 180-Grad-Wende zu und Furorion und Alexstrasza nicht einen Schritt?
Ey, ja. Wir sind ja jetzt schon dabei, dass ich sag, Furorion würde ihn töten. So, ich hab mich ja schon angepasst jetzt. Ich sag ja schon, ist okay, Todesschwinge wird nicht gut, okay? Nee, ich versuche gerade irgendwas zu konstruieren, um Furorion hervorzubringen, weil das ist für mich ganz klar, das liegt schwarz-weiß auf der Hand, der kommt richtig. Der kriegt nicht eine Kurzgeschichte, nur um dann, keine Ahnung, weißt du? Also da muss mehr oder richtig viel mehr sein.
Und aber wenn sie das, viel mehr kommen. Also jetzt mal angenommen, die machen das, ne, und so weiter, dann hast du ein Problem mit den Draktür.
Warum?
Naja, weil die Draktür sind Neltharion hörig und die orientieren sich nur um, weil Neltharion tot ist. Wenn Neltharion wieder da wäre, würden die Draktür wieder vermutlich sich wieder Neltharion anschließen.
Gut, ich würde ja wirklich behaupten, dass Neltharion gar nicht kommt. Also nicht komplett körperlich wieder da ist, sondern eher so als Szenario, er will zurück und ein Furorion würde ihn dann aufhalten, dass er überhaupt zurückkommt. Ja, dann würde es eventuell ein Twist geben, aber nein. Ich würde sagen, die Drakteure sind dann immer noch auf der Schiene und sagen, ey, sie haben jetzt alles erst erfahren, was er mit ihnen überhaupt gemacht hat. Der eine Teil der Draktür, der da auf der Insel zurückgeblieben ist und ja dieser ganz krasse Teil sein soll, der könnte natürlich immer noch auf dieser auf dieser Schiene sein. So, ey, Neltharion ist und bleibt King. Wie gerade schon steht, der zurückgeblieben ist auf den verlorenen Inseln. Und das würde 10.1 erklären. Wir gehen ja mit 10.1 höchstwahrscheinlich 1000%ig, 99,9 auf diese Inseln und haben da unseren Quest-Hub und die sind dort. Das heißt, sind die unsere Gegner dort.
Es gibt ja die Idee, dass Iridikon befreit wird, ne? Weil, ich meine, es gibt halt diese Anspielung da von Alexstrasza in den Cinematic.
Ja.
Es wäre logisch, wenn am Ende des Raids Iridikon befreit wird und sich in das Erdreich zurückzieht. Und dann gibt es diesen Underground-Patch. Ob das jetzt der erste oder zweite wird, sei es drum.
Du heißt, by the way, nicht mal mehr Underground-Patch, ne? In den Daten.
Ja, aber er
Ist
war ja mal so
rausgenommen.
referenziert. Und dann könnte man überlegen, okay, der könnte sich sogar auf diese zeitverlorene Insel da, nicht zeitverlorene, wie hieß die?
Verlorene, verlorene Insel.
Verlorene Insel, zeitverlorene war aus Pandaria, glaube ich.
Ja, genau.
Auf die verlorene Insel da zurückziehen, in den Untergrund. Und dann gibt es halt diese Parallelen zwischen Eridikon und Eltarion. Weil Eltarion halt Aspekt der Erde war und offenbar ist Eridikon ein Erd Elementardrache. Und da, ich habe schon mal die Idee gehört, dass Eridikon Todesschwinge ist oder Neltarions Bruder ist. So nach dem Motto, das sind zwei Brüder gewesen. Und ja, der eine wurde von den Titanen ermächtigt und der andere halt nicht. Und so haben die
Sehe
sich
ich,
getrennt.
ja.
Wenn du das aufbaust, dann sehe ich, wie du Neltarion zurückbringen kannst. So nach dem Motto, naja. Wir brauchen jetzt Neltarions Rat, um den eigenen Bruder zu besiegen, weil nur Neltarion weiß, wie der tickt und wo der sich zurückzieht und
Klingt
was der
cool.
eigentlich vorhat und so weiter.
Klingt cool. Klingt cool, ja. Klingt cool.
Ja,
Ja,
also das sehe ich, aber
das sehe ich auch.
ich sehe nicht, dass die sich hinstellen und sagen, okay, pass mal auf, Neltarion. Also du hast zwar mit den alten Gott und dann das mit Ashara und dann hast du noch die Welt beinahe zerstört, ne? Aber wir Fans,
Und das.
genau, und dann noch
Klingt
das
auch
mit
sehr genial.
Neltharion und dann hast du noch die Draktyr heimlich erschaffen. Aber eigentlich fänden wir es echt cool, wenn du wieder an Bord wärst. Das sehe ich nicht, sorry. Das
Nein,
ist.
ich denke auch eher, dass er zurückgeholt wird von den Draktyr dort vor Ort.
Ja.
Ich glaube, da ist ja diese Draktyr sind zurückgeblieben, okay? Die waren auch immer noch so ganz krass, ich höre nur auf Todesschwinge. Die wollten gar nicht wahrhaben, dass er tot ist. So, Eridikon kommt zurück. Eridikon erzählt den Brüders im Geiste, alles klar, ich kann ihn euch zurückholen. Oder aber die sagen, ihr findet die, weil die fanden ja jetzt die ganzen anderen Aspekte kacke, ne? Also die zurückgeblieben sind, diese Redakteure sagen, nein, ich hoffe gar keinen anderen Aspekt und so. Okay, und dann kommt Eridikon und sagt, ey, ich hasse die auch. Lass mal zusammen gegen die wetzen. Damit haben wir A, unseren Feind vor Ort. Wir kämpfen gegen die Redakteure. Da bahnt sich auch schon immer so ein bisschen, wenn man so ein paar Gespräche hört, man zwischen den zwei Anführern, hortseitig und allianzseitig von den Redakteuren, gibt es ein. Als kleine Empfehlung, geht nach Walddracken. Dort, wo der Händler für die Draktür ist, für die Mounts, da sind die beiden Anführer drin, die haben ein Gespräch miteinander. Sehr interessant. Und das baut sich so ein bisschen auf, so ein bisschen Zwist innerhalb. Was? Und ich glaube, das könnte man dann damit gut verbinden, dass wir den Zwist dagegen haben. Und die versuchen dann irgendwie Todesschwinge zu holen oder so, oder zumindest Eridikon täuscht dies vor. Und daraufhin kommt dann Furorion mit seinem Helden-Move, ja, mit seinem Jetzt bin ich groß, macht dann den He-Man und ja, ist back und ist dann Anführer. Dann ist er Anführer. Das ist so sein. Wir brauchen für Furorion einfach noch diesen Punkt. Okay, jetzt bin ich Anführer.
Der ist das auch noch nicht da. Da gebe ich dir auch recht. Deswegen sage ich ja, das ist, also für mich ist eine Doppelspitze wahrscheinlich. Vor allem, weil das auch Blizzards Strategie in den letzten Monaten
Ja,
bis
ja.
Jahren ist, wenn dieses
Horde,
Problem
Rat,
aufkommt.
ja.
Genau, Rate, Horde oder jetzt die Verlassenen haben ihren Rat bekommen.
Ja, aber
Und
nur überall Rat.
ja, ich wäre ich jetzt auch nicht so der Fan von,
Wobei, das
aber
sprengen die jetzt gerade eigentlich auch schon wieder, ne? Muss man sagen. Also so
inwiefern?
eine Hochzeit von Lorthrimmar und Talysra, also zwei, die einer Meinung sind und damit den Rat durchgehend torpedieren können, ist schon ein bisschen wild, ne?
Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, naja, jetzt vorher war es so, die Blutelfen sind ein getrenntes Volk und die Nachtgeborenen sind ein getrenntes Volk und selbst das wird durch diese Hochzeit aufgebrochen. Also ich glaube, du kannst das auch in die andere Richtung deuten.
Glaubst du, dass die dann nur noch als ein Volk gelten und sie eine Stimme haben? Als Königspaar
Naja,
sozusagen?
das nicht, aber die werden wahrscheinlich jetzt immer gemeinsam abstimmen. Weil sobald sie das nicht täten, gäbe es nicht nur Streit zwischen den Völkern, sondern auch Ehekrach.
Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Die können damit mit ihren zwei Stimmen, die sie haben, im Rat der Horde echt viel beeinflussen.
Das stimmt, aber du hast das Gleiche mit Bane und Myla, ne? Die haben auch zwei Stimmen. Ist jetzt immer Doppelstimme.
Scheiße, true. Aber ja, klar, stimmt.
Es gibt zwar wahrscheinlich in der Stückzahl wesentlich weniger Tauren und Hochbergtauren als Blutelfen und
Ja,
Nachgeborene.
wahrscheinlich, ja.
Und auch ansonsten sind höchstwahrscheinlich die Elfen stärker, also
Ich glaube, das ist
einzuschätzen
die
als die
stärkste
Tauren.
Macht, die wir gerade generell haben bei unseren Völkern. Ich glaube, die Elfen sind gerade die heftigsten von allen.
Ja, mit Sicherheit auf jeden Fall ganz vorne dabei. Also,
Ich sehe sowieso einen Elfen-Addon kommen.
also für mich sind die Kirin-Tor noch extrem mächtig, aber die sind ja nicht Horde
Echt?
Allianz. Ja. Die Kirin-Tor, die wurden nie so wirklich geschwächt. Selbst in.
Ja. Die haben sich halb selbst ausgelöscht. Jaina, Dalaran, Zhonhesha.
Ja, aber.
Dann der Angriff von Maligos gegen die Kirin-Tor.
Ja, aber du hast halt, also der Rat von Kirin-Tor besteht halt immer noch
Und noch vorher
komplett.
natürlich Arthas, ne? Und sein Reinigen von Dalaran.
Ja, aber guck mal, die Kirin-Tor sind einer der ganz wenigen Fraktionen, die auf den Dracheninseln eigenmächtig handelt.
Krass, ne?
Alle anderen haben gesagt, nee, können wir nicht machen, können wir nicht bringen. Das nimmt man uns diplomatisch übel. Und die
Ja, ja,
Kirin-Tor
ja.
so, uns doch scheißegal, wir machen
Wir
das
bauen
einfach.
erstmal 5 Basen in Azuspan auf.
Ja.
Richtig übel. Richtig übel. Weil das ist schon krass, da hast du recht. Man muss mal sehen, überall auf den Dracheninseln hast du, gut, die Tusker sind, die nehmen wir mal außen weg. Aber ansonsten haben wir diese archäologischen Dinger und die sagen ganz klar, yo, wir sind nur das und das und das. Aber die Kirin Tor geht halt ganz klar, aber gut, die geht auch Hand in Hand mit Caligos, ne?
Genau,
Ja, schwierig.
man kann auch sagen, das ist einfach nur deshalb, weil sie durch Kalikos
Ja, ja.
geduldet dort
Ja,
sind oder
ja,
so.
ja, 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 ja.
Ne? Weil die anderen mussten ja um Erlaubnis bitten. Das hat man ja sowohl auf
Ja,
Horde als
genau.
auch Allianz. Die erste Questa mit Ebenhorn oder mit Forion ist ja quasi, dass du da um Erlaubnis bittest und dann muss man ja irgendwie schwören, dass man nicht Krieg macht zwischen Horde und Allianz und so weiter und so fort.
Ja.
Und die Kirin-Tor haben durch Kalikos, der ja im Rat von Dalaran ist, wahrscheinlich so eine Art Vitamin B-Vorteil, dass die halt einfach so geduldet werden.
Ja, das kann schon sein. Ja. Es ist sowieso eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Was ist Khadgar? Das ist auch noch was, den ich halt gar nicht einordnen kann, ne? Wo ich so komplett mit dem Kopf vor die Wand rennen, wenn ich da so die Quest sehe, wie er da mal mit Kalleg und der springt überhaupt nicht auf Sindragosa an. All diese Sachen lassen mich komplett fragend zurück. Die machen ja nicht ohne Grund, dass diese Cinematic war, alter Freund, ne? Kalleg kam zu ihm nach Karazhan und so, plus das, was er in den Shadowlands dann vielleicht gesehen hat. Er an sich hat er. Der war ja nicht ohne Grund dann in den Shadowlands, oder? Der wird so komplett. Weiß ich nicht. Der wird gerade so komisch aufgebaut. Also nicht komisch aufgebaut, der ist krass aufgebaut. Aber da
Also,
passiert was.
was ja bemerkenswert ist, das ist etwas, was ich übrigens auch ein bisschen schade finde. Ich weiß nicht, ob schade das richtige Wort ist, aber ich habe es ein bisschen vermisst. Man hat in Dragonflight bisher relativ wenig Ankerpunkte. Also natürlich, du hast die Drachen, die du kennst, ne? Also jeder kennt Furorihorn, Alexstrasza, Mirrifar, bla bla bla. Aber du hast nicht die Charaktere, mit denen man sich als Spieler typischerweise identifiziert. Da läuft nicht Thrall rum, da läuft nicht Jaina rum und so weiter. Khadgar ist der einzige Charakter,
Kalleck.
den du beim. Ja, Kalik ist. Dadurch, dass er ein Drache ist, deswegen. Also
Ja,
den würde ich ein
okay,
bisschen
ja, ist klar.
rausnehmen.
Ja, ist klar.
Also, wenn du alle Drachen rausnimmst, ist Khadgar der einzige, zumindest der mir einfällt beim Questen, den jeder kennt und zu dem man einen Bezug hat. Vielleicht steht irgendwo noch jemand rum, aber dann hat er nicht so eine wichtige Rolle. Das ist
True.
bemerkenswert.
True, ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ich glaube sonst nicht, weil sonst hast du ja, guck mal, wenn du mal an Legion denkst, da hast du ja quasi die völlige Riege an Leuten da. Von Lady Liadrin bis was weiß ich was, da ist ja wirklich jeder.
Ja.
Wenn du
Selbst in
an.
Shadowlands hast du in jedem Gebiet
Ja.
so zwei, drei Charaktere, die jeder kennt, damit du einen Ankerpunkt hast.
Ja. Meint, machen sie das, weil wir vielleicht eh die Drachen haben und das unsere Ankerpunkte halt sind?
Ja, könnte sein.
Aber ansonsten haben wir noch jemanden? Ich versuche gerade nachzudenken, aber ich
Ich
glaube.
finde das sehr seltsam, ehrlich gesagt, weil es gibt halt jetzt, es kommt ein neues Add-on raus und es gibt null Character Development, ne? Also kein Charakter entwickelt sich gerade weiter. Die sind alle auf Hold.
Nein, 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 das würde ich nicht sagen.
Naja, wenn es nicht dargestellt wird, dann findet es nicht statt. Also, du kannst retroperspektiv sagen, ja, und übrigens haben die in der Zeit das und das gemacht, aber du erlebst es nicht.
Auch nicht. Ich würde sagen, du siehst gerade vor allem, dass Kalleck eine Wandlung hat.
Außer die Drachen.
Außer die Drachen. Achso, nee, nee, nee. Außer die Drachen nicht.
Streich mal die Drachen raus. Es geht gerade um, wie gesagt, es geht gerade um die Ankerpunkte. Drachen sind keine
Ja.
rechten Ankerpunkte. Drachen sind voll die abstrakten Gestalten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Cataclysm so schlecht funktioniert hat. Aus meiner Sicht. Und Kalleck funktioniert
Ja.
nur deshalb gut, weil er ständig in humanoider Gestalt rumläuft.
Ja. Ja, that's true. That's true. Ja, und du hast sonst auch niemanden. Ja, und das steht wirklich auch. Ich meine, gut, Khadgar steht ja still, ja. Na, du hast Charakter-Development gehabt in Sachen Hochzeit, dass das kurz thematisiert wurde im Spiel,
Naja,
im Prequel, aber auch nicht wirklich.
das ist das, was ich meine. Das ist Retroperspektiv. Das ist dieses, übrigens, es sind 5 Jahre vergangen und die beiden haben geheiratet.
Ja, klar.
Du hast das nicht miterlebt als Spieler. Ich
Ja, da
meine, ich
hast du
freue mich
recht.
darüber, dass die uns das erzählen, dass sie dann eine Unterhaltung führen auf den Zeppelin-Turm. Das ist cool. Aber wir erleben nicht, was mit quasi unseren Lieblingscharakteren passiert.
Ich glaube, das werden wir aber auch nur mit Drachen haben. Ne? Du wirst Merivra jetzt haben, die sich
Ja.
jetzt weiterentwickeln wird, wie auch immer.
Ja.
Du wirst ein Furorion mit Sicherheit haben. Ja, mal was anderes. Sibillion, du hast jetzt dann selber gequestet das Ganze. Das war jetzt immer so das Problem, oder was heißt Problem, aber in den letzten Lorewalkern, wir hatten ja immer nur diese Stichpunkte rausgenommen, du hast das selbst alles ja nicht so mitgekriegt. Was sagst du zu ihm?
Ich finde seinen Auftritt stark, weil er das verkörpert, wofür man den schwarzen Drachenschwarm kennt. Das hat Furorion nicht gemacht. Furorion war immer, also außer dass er jung und naiv und so weiter war, war er immer so ein bisschen der Kluge. Das ist ungewöhnlich für den schwarzen Drachenschwarm. Klar, du hast natürlich dieses Wissenschaftler.
Deathwing war klug, ne?
Ja, das ist richtig. Natürlich, du hast das Kluge auch mit Nefarian und Deathwing und mit den Experimenten.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wenn du sagst, welcher Drachenschwarm ist der Intelligente, dann sagen alle, naja, der Blaue. Also, was ist das Hauptding des schwarzen Drachenschwarms? Und das ist rohe Gewalt. Und das hat ein Furorion nie rüberbringen können.
Ich würde nicht sagen, doch Furorion hat rohe Gewalt rübergebracht. Er hat eher nicht die Essenz des schwarzen Drachenschwanz rübergebracht, taktisch kluge Gewalt. Denn das war Deathwing. Deathwing war das, was du gerade sagst. Aber Neltarion, also bevor er das wurde, war immer, und das wird jetzt, wo wird er im Drachenaspektbuch,
Ist das
egal wie,
so?
der wird immer so, dass er, so wird jetzt übrigens von Maligos beschrieben und von Nostormu hinterher an Kalleck auch beschrieben. Deathwing, beziehungsweise, nein, Neltarion war immer jemand, der Gewalt anwenden konnte, aber aufgrund seiner taktischen Überlegenheit und der Klugheit, der Gerissenheit, die er hatte, hat er
Wird
immer
nicht im
seinen.
Ka also in Dawn of the Aspect und so weiter, ne, im Kampf gegen
Ja.
Galakrond. Dort ist die Hauptrolle, die Galakrond, nee, nicht Galakrond, die Neltarion einnimmt, dass er Galakrond einen richtig heftigen Kinnhaken gibt.
Ja, schon. Aber davor, ganz am Anfang im Buch, oder sagen wir bis zur Mitte des Buches, wird er ja immer wieder beschrieben. Und da wird er beschrieben als, er geht nicht einfach, zum Beispiel, als Neltarion, Ysera und Alexstrasza trifft, und Maligos treffen, als sie sich kennenlernen, ja. Da will ein Urprotodrache, ein Dummer, die angreifen. Und Todesschwinge, Deltarion ist da noch so, wenn du ihn darstellst, würde der einfach rot zurückschlagen. Aber das macht er nicht, weil er es gerade gar nicht will. Aber danach macht er ihn taktisch fertig. Na, und so wird er auch dargestellt.
Ja.
Und ich finde, das ist ganz klar der schwarze Drachenschwarm. taktisch mit starker, also natürlich schon stark, mächtig, aber taktisch klug agierend, strategisch klug agierend. So sehe ich. Deathwing, der war brutal rohe Gewalt. Und das ist Sibillion. Sibillion ist Deathwing. Furorion ist auch noch so ein bisschen Deathwing. Er tötet, er denkt nicht nach. Man könnte ihm beides ankreiden, by the way, wenn ich so drüber nachdenke. Einerseits, dass er nicht drüber nachdenkt und einfach den ganzen schwarzen Drachenschwarm auslöscht, Mann, und sagt, ja, ist okay. Andererseits, er ist extremst taktisch am Vorgehen. Ey, ich gebe jetzt der Horde und Allianz ein, mache ich stark und dann löschen die dann aus und dann haben wir eine super starke Armee gegen, ne? Also er nimmt schon logische Schlüsse an und taktische Schlüsse an, die jetzt vielleicht auch nicht immer die geilsten sind, aber gut, er ist ein Jungspund. Also man könnte ihm schon beides irgendwie in die Wiege legen. Aber Sibellian ist halt so richtig. So, hier bin ich. Bumm. Bombe hier, Bombe da. Ist was passiert so? Hat das irgendwelche Konsequenzen? Mir scheißegal.
Na, weiß ich nicht.
So
Also
kommt der rüber.
wenn, ja, aber also ja und nein. Ich glaube, wir reden ein bisschen. Also ich glaube, du hast recht und ich auch. Also es stimmt beides,
Aber warte
weil
mal, jetzt fällt mir gerade ein. Sibillion, kannst du auch das andere sagen, weil er
ja,
das, den
meine ich ja.
gerissenen Move macht mit den Eiern?
Genau, wollte ich gerade
Ja,
erzählen.
ja, 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 Entschuldigung. Aber das ist mir jetzt gerade
Ja,
noch so, ja,
deswegen meinte
stimmt.
ich, dass wir beide recht haben. Es ist so. Es hat ja was mit einem Auftreten zu tun. Sibillion ist halt ein dominanter Charakter. Wenn der den Raum betritt, dann gucken alle auf ihn. So. Und dann sagt er noch irgendwie so einen Satz daher, dass alle denken, er ist der Boss oder zumindest hält er sich dafür.
Ja.
Und irgendwie, selbst wenn du widersprichst, nimmt er trotzdem so viel Raum ein, nur durch seine Präsenz, dass er diese Legitimation automatisch erhält. Und das hat Furorion nicht so wirklich. Den gucken auch alle an, aber eher, weil er der edgy Boy ist und nicht, weil er irgendwie
Weil er
Dominanz
der Freund von
ausstrahlt.
Anduin ist, der eine Stelle gekriegt hat.
Zum Beispiel, ja. Ja, also Sibillion ist majestätischer, dominanter und so weiter und so fort. Furorion ist noch nicht so weit. Jeder merkt, und so schreiben sie ihn auch, und so wird er auch immer wieder benannt. Er ist halt kindlich, klein, naiv, ein Welpe, der ist noch nicht bereit.
Ja, true, bin ich dabei. Aber es ist halt trotzdem sau schwierig so. So, Sibillion finde ich. Da ist ja auch gerade ich glaube, ich habe noch nicht viel Kritik an Dragonflight mitbekommen. Also gerade lore-technisch gesehen, außer jetzt das mit Ysera, da wird halt ziemlich viel Kritik gepackt. Aber auch die meiste oder das Einzige, was ich bis jetzt an Kritik gelesen habe, ist Sibillion. So, wer ist das? Ne? So dieses typische,
Okay.
kennen wir den Meme? Kommt halt bei dem. Und ich sehe das
Lostat,
auch
ja.
irgendwo so. Genau, ich sehe das auch irgendwo.
Absolut, deswegen werden die den noch nicht zum Anführer machen. In keiner
Ja,
Welt wird das passieren.
nee, glaube ich
Also,
auch, ja.
wenn überhaupt, wird Furorion Aspekt und Anführer. Denke ich auch nicht, dass das passieren wird, aber
Ja.
wenn es einer von den beiden wird, dann Furorion. Es wird niemals
Ja.
Sibillion.
Nein, 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 auf gar keinen Fall. Aber wir haben, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wir haben neuen Patch 9,090, 10,05 in den Daten. Den gibt's, der willkommen. Kennen wir, klar. Ne? 0,5er gibt's immer. Was an dem 0,5er ein bisschen anders sein könnte, ist, dass es zwei Sachen gibt. Es könnte sehr gut sein, dass ein Raid mit ihm kommt. Also so, wenn man jetzt so in die Daten guckt und da ein bisschen reinlinkert, könnte es sein, dass ein Raid kommt. Und es könnte sein, dass dieser smaragdgrüne Traum kommt. Wir hatten den schon gesehen. Es gibt eine ganze Map von dem smaragdgrünen Traum. Man kann da reingehen, man kriegt Energie von Merifra und dann kann man diesen betreten und da drin irgendwas machen. Das ist das eine. Wird jetzt durch dieses Video auch ganz klar gezeigt, warum wir das so denken. Aber was der Raid angeht, könnte es sein, dass wir in 905 vielleicht einen Civilian wegraiden müssen? Dass es so eine Art Prüfung der Tapferkeit wird, also nicht so von wegen es böse Schlachtzug, sondern die beiden kriegen einen Raid und wir müssen für den einen oder anderen irgendwie unterstützend oder so?
Ich fände es ehrlich gesagt ganz cool, wenn es einen freundlichen Raid geben würde. Also bisschen so wie
So ein
das,
Gladiator-Kampf.
genau, wie diese Prüfung der Kreuzfahrer aus Wrath of the
Ja,
Lich King.
genau.
Ne? Auch wenn ich, also ich bin kein Fan des Raids damals, aber die Idee, dass man sagt, okay, der schwarze Drachenschwarm muss sich auf den Anführer verständigen. Und dann gibt es irgendwie ein kleines Questgebiet mit irgendwelchen Dailies und so, wo du irgendwie nochmal irgendwas machen kannst, irgendwie Ruf haben kannst, Rüstung und so weiter freispielen kannst. Und dann gibt es vielleicht irgendwie so einen Bossfight, wo die gegeneinander kämpfen und da musst du die irgendwie unterstützen. Und weil die sollen sich nicht nur als Kämpfer beweisen, sondern auch als Anführer, deswegen musst du denen irgendwie helfen, weil irgendwie so Kriegsspielen, also vielleicht so halb, vielleicht ist es sogar ein halbes PvP-Battleground, gab eh schon kein, lange ja, kein Battleground.
Das Drachenreiten kann man, gerade wenn es ein freundliches Dingens werden könnte, kann man da natürlich super cool das Drachenreiten mit reinbasteln, ne, finde ich.
Könnte man auch machen, so ein kleines Rennen vielleicht auch, dass man ganz viele verschiedene Fähigkeiten von diesen beiden Drachen irgendwie bestimmt. Und am Ende des Tages könnte man das sogar so Community-Feature aktiv machen, dass man sagen soll, okay, nachdem ihr das jetzt alles erlebt habt, entscheidet euch, wen von beiden denkt ihr wäre geeignet, den Schwarm zu führen. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Komponenten, aber die entscheiden dann, okay, es wird halt Furorion oder Civilian oder so. Oder man sagt am Ende des Tages, naja, beide haben ihre Qualitäten, die führen das jetzt zusammen.
Ich denke aber nicht, dass sowas kommt. Also wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich rein auf die Daten gucke und sage, was würde ich daraus interpretieren, dann wird da keine Endgame-Zone kommen, die kommt mit 9.1, sondern tatsächlich nur ein Raid und diese Zone im Smaragdgrünen Traum. Diese Zone im Smaragdgrünen Traum wird dann so sein, dass man da der Samen, also nur, dass du es weißt, der Samen wird da halt reingebettet von Tyrannon und Malfurion und Ysera. Und ich denke, da gehen wir dann täglich rein und verstärken den Samen.
Ähnlich wie das, es gibt ja, in Cataclysm gab es das schon mal mit Malfurion. Es war sogar mit Malfurion. Ich glaube, das war sogar mit Malfurion. In diesem instanzierten Bereich, Feuerland.
Die Front, ne? Wie heißt
genau.
Das?
Genau. Irgendwas, irgendeine Front in den Feuerlanden, wo man halt auch. Da blüht man auch auf. Genau, da wird das auch immer krasser, der Einfluss des Lebens dann in den Feuerlanden. Sowas in der Art würde man da dann auch machen wahrscheinlich.
Geschmolzene Front war das genau, ja.
Geschmolzene Front, genau. Sowas in der Art würde man dann doch auch machen
wahrscheinlich. Aber die Karte ist relativ klein. Wenn ich dir sagen müsste, wie groß dieses Gebiet des Maragdgrüntraum wird.
Ich glaube, ja.
Maragdgrüner Traum, Bosskampf, Ursoc. Diese Bosskämpfe, dieser Kreis, der da drumherum ist, ja, weißt du? So. Mehr nicht. Es ist wirklich nicht groß.
Ich glaube, es muss auch gar nicht groß sein. Ich glaube, es reicht, dass du ein Hub hast, wo du Quests bekommst. Und die schicken dich dann auf die Dracheninseln oder so.
Ja, genau. Also wie gesagt, es sieht nicht so aus, wäre auch für 0,5er komplett Quatsch, dass da so eine Zone kommt. Das ist halt 1er, 2er, 3er. Aber sie wollten ja ganz klar zwischen den Patches mehr bringen und generell mehr. Das würde dann reinpassen. Und so eine Wahl von Furorion und Cybellion, ey, was kann man eigentlich Besseres als ein Zwischending bringen plus Raid bringen? Das ist ja eigentlich alles passend geil aufeinander. Und es würde diesen Flair weiterbringen, ein freundliches Add-on. Klar, wir haben jetzt einen Raid mit Razagath und ja, ist böse und ist kacke. Aber wir gehen jetzt davon aus, wir töten jetzt Razagath, Iridikon wird befreit und wir müssen jetzt tatsächlich, Tür kommt oder was weiß ich was. Und wir brauchen jetzt einen schwarzen Aspekt, die müssen sich jetzt entscheiden. Und Alexstrasza sagt, kommt, wisst ihr was, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Und dann ruft sie das Drachenturnier aus. Und das ist dann dieser Raid und da müssen sich Civilian und Furorion halt gegeneinander beweisen. Und der Spieler die Raid-Gruppe darf am Anfang des Raides entscheiden, bei wem wir mit sind. Voll geil.
Ja, fände ich auch cool. Ich weiß nur nicht, ob sie so mutig sind. Aber ich fände das auch richtig nice. Also es wäre vor allem ein cooles Community-interaktives Feature. Ja, voll.
Oder man muss halt irgendwie was sammeln und aber das wäre jetzt richtig cool. Du hast vor dem Raid Furorions Armee und Civilians Armee und dann sammelst du, keine Ahnung, irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Daily Quests oder sonst was. Und mit demjenigen, wo dann am meisten ist, geht man dann in dieser ID dort raiden oder so. Keine Ahnung. Und am Ende, das ist natürlich nur spieltechnisch, tatsächlich ist das ja nur einmal dann passiert. Und am Ende krönt sich dann halt derjenige oder wie auch immer, der am meisten vielleicht sogar davon gewählt wurde. Da kommen wir dann auf deine Idee. Sprich, ja. Die Spieler könnten entscheiden und der am Endeffekt, also die Blizzard kommuniziert ganz klar mit uns, diese beide gleich. Es hat nur lore-technischen Hintergrund, egal mit wem ihr raiden geht. Aber derjenige, der am meisten ausgewählt wurde als Unterstützer, der wird dann Drachenaspekt. Aber dann hätte Civilian die Chance, einer zu werden, das wäre auch wieder, nee. Ah, nee.
Ja, aber dann kann Blizzard immer sagen, ihr seid schuld, ihr habt das ja so gewollt.
Das stimmt. Das stimmt. Oder halt, es passiert ganz klar, dass Sibillion da aufgrund irgendwas. Ey, ich meine, da könnte. Oh, man könnte am Ende des Raids natürlich ganz klar so einen gewissen Einfluss der Leere gültig machen, der dann kommt und das unterbricht. Ich meine, du hast gerade Prüfung des Kreuzfahrers genannt. Auch da bricht ja dann auf einmal der Tod ein. Sprich, Anub Arak kommt und smasht die ganze Party. Das könnte natürlich in diesem Raid genauso passieren, dass dann dieser Raid von der Leere teilweise mal ganz kurz irgendwie gecrashed wird und Sibillion halt derjenige dann ist, der zeigt, dass er dann doch nicht so ganz krass gegen die Leere halten kann oder so, weißt du? Und der muss ja dann nicht mal getötet werden oder verlieren, sondern er zuckt in sich zusammen und wird so eine Art handlungsunfähig. Und wir merken, und er sagt dann selber, okay, cool, ich habe es anscheinend doch nicht so ganz geschafft. Es muss Furorion werden, weil er konnte gegen diese Leere dann kämpfen oder so. Oh ja. Blizzard, habt ihr zugehört? Genau so wollen wir, ne? Danke.
Ja, I don't know. Das Ding ist halt, ich glaube, sie können, was den schwarzen Drachenschwarm angeht, in jede Richtung schreiben gerade. Es würde akzeptiert werden, Furore und Drachenaspekt wird, auch wenn es nicht jeder mögen würde. Sibillion würde nicht akzeptiert werden.
Ja, that's true. Aber Furorion hat halt noch Platz zum Schreiben. Weil er schon da ist und geschrieben wird, hat er Platz zum Schreiben und man kann aus ihm was Cooles machen. Aus Sibillion, da ist die Kiste durch, weil einfach viel zu
Du
wenig
kannst,
bekannt ist.
du, also jetzt mal, auch wenn du nicht Fan davon bist, dass Sorojo ein Chef hier ist, du kannst halt relativ einfach
Ich bin
begründen,
Fan
dass,
davon.
ja, okay, dann, du kannst halt relativ einfach begründen, dass Furorion diesen Nebenbuhler, ich weiß nicht, ob das eigentlich das falsche Wort dafür, Konkurrenten ist besser in dem Fall, diesen Konkurrenten gebraucht hat, an dem er wächst, weil er bisher
Ja.
keinen Konkurrenten hatte.
Ja, kann sein. Und er vielleicht ihn als Deathwing sieht. Dann haben wir die
Ja.
Analogie, die ich gerade gesagt habe. Ne? Dann haben wir das mit, er nimmt sich das, er braucht diesen, ja, um sein großes inneres Problem zu lösen, braucht er ihn und dann, so sieht er ihn dann vielleicht auch. Ja.
Ja, vielleicht ist so eine Art Vaterfigur, oder eine Figur, auf den er zumindest die Gefühle, die er für seinen Vater hat, projizieren kann.
Genau.
Und gleichzeitig kann Sibillion auch diese Rolle einnehmen, weil er halt schon erfahren und alt ist und auch als Vaterfigur für den Drachenschwarm auftritt, weil er ja die Eier bringt.
Ja, klar. Weil es jetzt auch gerade noch mal im Chat steht mit Ebenhorn, den hatten wir jetzt die ganze Zeit nicht genannt. Ich glaube, der ist raus. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ebenhorn, der wird noch mal vielleicht, wenn dann der Furorion-Aspekt ist, dann wird Ebenhorn vielleicht noch mal so als Lehrertätigkeit kommen, beratende Tätigkeit, Lakaitätigkeit vielleicht, Hinterrücks oder was auch immer. Aber ich glaube, Ebenhorn ist komplett raus. Also da kommt nichts in dem Bereich, dass er jetzt
Fand
irgendwie.
ich bei der By the Way aber auch komisch, weil
Ja.
Ebenhorn hat ja auch Eier und dass man die nicht dahin gebracht hat, sondern ausschließlich die Eier von Sibillion, fand ich auch merkwürdig beim Questen. Ich habe mir dann, also wahrscheinlich steckt dahinter, dass die Autoren sich gedacht haben, die müssten jetzt nochmal erklären, wer Ebenhorn ist, so, weil sonst verstehen das nur Leute, die Legion gespielt haben.
Ja.
Sie haben das schon quasi das gleiche Problem mit Sibillion. Und sie wollten nicht zweimal das gleiche Problem aufwerfen. So von wegen, ah, wusstet ihr doch vor 4 Addons, ah, nee, vor 8 Addons haben wir auch noch einen. Und so weiter. Sondern sie haben dann gesagt, wir nehmen nur einen von beiden und haben sich dann für Sibillion entschieden. Was aber schon strange genug ist, weil bevor ich das gewusst hatte damals mit Sibillion, habe ich gedacht, der Kampf wird zwischen Ebenhorn und Furorion stattfinden und nicht zwischen Furorion und Sibillion.
Habe ich auch gedacht. Aber ja, deswegen, ich fand es auch komisch, sie haben ja Ebenhorn auch gebracht, vor allem auf der Hordenseite.
Ja. Aber vielleicht wollten sie dann den Konflikt zwischen Horde und
Genau.
Allianz nicht aufkommen
Ja.
lassen, dass das quasi der Gedanke dahinter war, so nach dem Motto, ja, das Ding ist, wir können jetzt nicht wieder doch einen Stellvertreterkonflikt haben.
Ja, genau. So denke ich das auch. Das passt auch. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, der kommt noch mal als Berater und dann kann man ihn ja auch noch mal ein bisschen beleuchten und hast du nicht gesehen, aber
Ich
mehr als
glaube, ja,
Berater
aber
kommt da nicht.
ich finde es aber auch nicht so schlimm, weil auf der anderen Seite sehe ich auch total ein, dass Ebenhorn keine Führungspersönlichkeit ist. Der ist
Ja.
halt ein weiser Drache, der irgendwie klug daherreden kann, aber der ist jetzt niemand, der ich glaube, eine Führungsrolle haben will oder anstrebt oder so.
Ja, glaube ich auch. Sonst wäre der ja auch, ich meine, man hat es ja auch gesehen, sonst wäre er ja auch mit einer der ersten gewesen, der da auf den Thron hinzugeflogen wäre und gesagt hätte, yo, den nehme ich mir jetzt, ne?
Ja. Der ist nicht so wie Caligos. Caligos ist ja sehr bestimmt. Und interessant, zum Beispiel Senegos ist auch anders als Sibillion. Senegos könnte ähnlich wie Sibillion auch Anspruch erheben, weil er einer der ältesten blauen Drachen ist.
Ja,
Wahrscheinlich doch.
aber er kommt ihn ja so schon unterstützend mal.
Genau, aber er macht das nicht. So, das ist ja der Punkt. Also auch Senegos ist ähnlich wie Ebenhorn, so ein Charakter, der sich so denkt, oh, ich will nicht der Anführer sein, also
Ja, und
zumindest
vor
nicht
allem
der
er hat
Oberanführer.
ihn ja schon im Buch Dawn of the Aspects, da hat man ja die Szene, wo Senegos geht, ne? Von wo er einer der letzten blauen Drachen ist, der ja noch zu ihm gestimmt hat, oder noch da war im Nexus, und dann geht er ja. Und das ist ja im Positiven. Der redet ja quasi im Positiven immer noch von Kalec, wenn er dann noch geht, so. Also ich glaube, er war eh schon, wie du schon sagst, einer, der halt einfach akzeptiert hat, nee, ich bin nicht der richtige Kalec. Schön, dass du das machst.
Ja, finde ich übrigens sehr süß, dass Emigosa und so weiter ein bisschen größer sind als noch in Legion. Das sind so kleine Details, die mir aufgefallen
Ja.
sind, als Senegos dann wieder da war. Also der hat ja seine Frauen und Männer dabei im Schlepptau, als er da erscheint. Und die sind alle, also gerade die kleineren, die Welpen und jüngeren Drachen, die sind alle quasi eine Stufe größer, als wir sie noch in Legion gesehen haben.
Ja. Ja, ich finde das generell cool, was da so gemacht ist. Was anderes, das haben wir jetzt noch gar nicht so. Wir haben jetzt Dragonflight drin. Wir sind jetzt schon wieder bei anderthalb. Was ich jetzt noch zum Schluss anschmeißen will. Wir wissen, Moira Torrisfin. Der Sohnemann ist größer geworden. Der Sohnemann ist sehr intellektuell anscheinend. Also sie bringen ihn gerade so.
Oh, ich muss aber auch noch gleich eine Sache, die
Ja,
ich noch
okay.
erwähnen muss, weil ich weiß noch nicht, wo wir damit hingehen, aber jetzt, wo du es sagst, ja, okay.
Na,
Erzähl
also
weiter.
ich finde, der Dragan wird so aufgebaut als intellektueller, guter, cooler Zwerg, positiv. Aber ich sehe ihn noch gar nicht hier auf den Dracheninseln. Glaubst du, er wird einfach nur so Side-Story-mäßig immer mal vielleicht jetzt so ein paar Mal erwähnt, dass es so, dass er so an, dass man anfängt, ihm eine Lore zu geben, dass er so eine Charakterentwicklung ganz langsam während Dragonflight erlebt? Oder denkst du, der wird in Dragonflight auf jeden Fall noch kommen?
Könnte sein, dass er irgendwo rumsteht. Ich sehe noch nicht, dass er aktiv in der Story eine Rolle spielen wird. Ich glaube, das ist eher so ein Backup, 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 was Blizzard sich da gerade aufbaut. So wie Thralls Kinder, auch vielleicht ein bisschen wie Arathor, also zwischen Aleria und Toralion, dass
Die
man in,
nächste Generation, Next Generation, ne?
genau, damit man in 5 oder 10 Jahren neue Charaktere hat. Und die nicht aus dem Nichts kommen, sondern man sagt, naja, das sind halt die Kinder von
Ja, genau.
damals.
Das passt vor allem auch so, diese Kinder, ne, und sowas, das passt sehr cool, ja.
Man muss das ja, zwangsläufig muss das ja irgendwann passieren.
Ja, freilich.
Ne?
Also ich finde es auch gar nicht, also klar, es ist immer schlimm, wenn jetzt auch eine Sylvanas in der doch nicht da ist, ein Anduin, ein Varian tot ist.
Also Sylvanas ist ja da, tatsächlich.
Was?
Ja, sie heißt nur ein bisschen anders. Sie heißt ja Krill-Varnas.
Auch eine super geile Quest
Ja,
einfach.
ja, ja, ja. Also sie ist als
Nee.
Murloc da, also.
Ja, klar. Nee, aber es ist traurig. Also es haut ja wirklich weg, und du denkst dir so, ja, es fehlt, ne? Auch ein Varian, ey, für mich als übertriebenen Hortler fehlt Varian. Der war, boah, das war so ein Fels in der Brandung genau auf Allianzseiten, der gut und cool und vor allem aber auch ein sehr Charakter, den man vorausschauend sehen konnte, was passiert mit ihm und was kommt da so. Und er fehlt. Aber trotzdem muss es irgendwann passieren, dass ein Thrall weg ist, ein Lord Tremar weg ist, eine Talisra und so. Ja.
Okay, so jetzt ich hab auch noch was für dich.
Ja, jetzt schieß los.
Ist jetzt aber ein großer Spoiler. Also, und zwar geht es um mein neues Buch, nämlich Exploring Azeroth Northend. Ich hab's noch nicht gelesen, es ist ja auf Englisch erschienen, auf Deutsch noch nicht. Aber ich habe bereits eine Sache aus dem Buch jetzt mitbekommen. Und zwar steht da drin, dass Jotun verschwunden ist. Das ist der Typ, der Tyrs Hand geschmiedet hat. Der ist weg. Und ich weiß nicht, wohin sie damit wollen.
Uff. Uff. Ich habe noch gar nichts aus Exploring Azeroth. Das ist hart. Was ja. könnten die damit machen oder mit ihm? Boah, ich meine, klar, Tyrs Hand, Tyrs kommt zurück und. Aber was heißt denn verschwunden? Wie wird das detailliert? Ist der, er wurde gesucht und ist nicht mehr da, wo er eigentlich
sein sollte? Genau. Oder ist er also der ist ja. Genau. Also man kann ja einfach die Drachenöde fliegen und der marschiert ja da nördlich der Drachenöde rum in diesem Riss. Also ja. ein großer, titangeschmiedeter ja, Dude. Ja. Und Finn Schönwind und Matthias Shaw, die sind wohl dann in Nordend und der ist einfach nicht aufzufinden. Also der marschiert da nicht mehr lang.
Gibt es da irgendwas?
Na, die wollen einfach nur, das ist ja so deren Ding, die checken ja einfach nur wichtige Orte ab, was da so los ist.
Ja.
Und den können die einfach nicht finden.
Jetzt kann natürlich sein, Koranos und der Ruf für die Dracheninseln, dass sie erwacht sind, haben ihn zur Wanderschaft zu den Dracheninseln gebracht. Also sprich, der läuft gerade durchs Wasser rüber zu den Dracheninseln. Kann gut sein. Also er wurde ebenfalls gerufen wie die Drachen. Dann wäre er jetzt aber schon da in der Zeit, weil dann ist er, ich weiß ja nicht, wie langsam er läuft, aber der wäre schon da, glaube ich. Zweitens, Entführung. Deathwing und der wann spielt Exploring Azeroth?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube jetzt.
Müsste, ne? Ja, müsste jetzt spielen. Also kann es gut sein, dass die Primalisten ja einen Bock drauf haben, einen Handschuh zu haben, eine Hand zu haben. Eine silberne.
Ja.
Oder. Ja, wie gesagt, im Positiven. Also es gibt ja nur negativ oder positiv.
Ja. Es könnte auch noch was mit Yogg-Saron zu tun haben. In dem Buch steht wohl auch drin, dass wieder Aktivität von Yogg-Saron wahrgenommen wird oder so. Es ist sehr, sehr ominös beschrieben, was da genau los ist. Aber irgendwie tut sich da wohl was.
Okay.
Und wir hatten ja jetzt auch in Uldaman die Bezüge zu Yogg-Saron. Also maybe kehrt Yogg-Saron wieder. Was ich auch sehr heftig fände.
Ja, aber cool. Yogi war nicer, ne?
Ja. Also da ja, aber ist
auf jeden Fall... Da hast du auch deine Bezüge zu Neltarion, ne?
Stimmt.
Und alles da oben und
so. Und auch zum Smaragdgrünen Traum auch ebenfalls.
Ja, genau. Also, und zu Tyr, ne?
Ja, also Yogg-Saron steckt überall drin.
Ja, genau. Der ist schon fies.
Der ist nicht so ein, also der ist nicht so wie Zetun, wo du wirklich suchen muss, wo der was mal mit zu tun hat oder so. Ja. Yogi und Enzoff sind ja wirklich...
Ja, das sind die Stars. Das sind die,
genau.
Das sind die Sänger. Das sind die Stars von der Boygroup, die alten Götter. Ja, cool.
Ja.
Boah, ja.
Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Kann auch nicht genau sagen, womit sie damit hinwollen. Vielleicht gucken sie, ist das eher so ein Test, weil das alles so vage geschrieben ist, dass sie so ein bisschen vielleicht so auf die Reaktion warten.
Mhm. Ja. Meinungsmache, gucken, wo geht die Meinung so hin, was schreiben die Leute? Ja, klar, warum nicht? Ist cool. Machen sie öfters mal mit Leaks.
Ja, weil da ist halt die Frage auch, wie sehr interessieren sich Spieler für diese Story-Elemente noch?
Mhm.
Das glaube ich auch für Blizzard nicht so einfach einzuschätzen, weil, also wenn sie jetzt wirklich den Weg gehen und Tier in irgendeiner Form wiederbringen sollten, dann würde ich erwarten, dass Odin auch in Erscheinung tritt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Odin klar. sich so zu Hause denkt, na gut, da gucke ich jetzt mal zu, wie die Drachenaspekte aneinander und hier wieder am Start ist. Ja.
Kriegt er es mit, das ist die Frage.
Ich denke schon, er ist ja frei.
Könnte die Sturmdrachen erklären.
Ja.
So als Boten, als damit die wissen, mit der weiß,
was abgeht. Stell dir mal vor, der steckt hinter den Primalisten, Alter.
Ja, das ist ja was ich schon ein paar Mal mir gedacht habe, dass er dahinter steckt, ne?
Ja, aber das passt halt nicht zu diesem antititanischen Kurs.
Naja, wir wissen aber auch, dass Odin sich in andere verwandeln kann, ne?
Ja.
Hat er vielleicht so getan, als ob er irgendjemand anders ist?
Du meinst, dass Odin schon da ist, auf den Dracheninseln?
Ja, entweder, dass er schon da ist, oder aber, dass er einfach den Primalisten, also Kurok, Grimm, Totem oder so, in einer anderen Gestalt gekommen ist, als Taure. Maybe.
Ja, aber das Ding ist halt, also sollte Odin hinter den Primalisten stehen, dann müsste Odin da seine eigenen Prinzipien hintergehen und aufgeben und so. Weil er
Ja,
ja
nee,
schon.
damit versucht er vielleicht.
Ja, er wird, er müsste ja, er müsste gegen die Titanen die Leute aufbringen. Was er vielleicht tut, um die Drachen loszuwerden, aber an und für sich ist das natürlich gegen seine Denkweise.
Ja, man weiß ja auch immer noch nicht, ob er nicht sogar vielleicht dahinter gesteckt hat mit den ersten Experimenten an den Drachen. Und er dann gesehen hat, nee, bringt nichts, sie sind dumm, Kacke bringt überhaupt nichts. Hat da gesehen, hier, Galakrond ist scheiße. Und dann alles eingestellt wurde. Das ist auch noch eine Theorie, die rumschwebt.
Ja, wobei er jetzt mittlerweile wird das ja dem Yogg-Saron in die Schuhe geschoben, ne? Aktuell
Ja,
zumindest.
ja, ja, ja. Sehr krass. Ja, ich würde sagen, wir streichen hier.
Ja, wir sind am Ende.
Für die nächste Woche, ich werde versuchen, ich bin guter Dinge, dass ich es schaffe, die Ruhmstufen hinzubekommen, weil ich ziehe ziemlich durch. Das heißt, ich dürfte beide oder alle drei Videos auf Deutsch haben dann für die nächste Woche, dass wir da uns kümmern können. Weil ich glaube, da haben wir wirklich eine ganze Folge, was wir da uns zelebrieren können im Kopf. Eine Frage noch weil ich es ein paar Mal jetzt in den YouTube-Kommentaren gelesen habe und tatsächlich auch als E-Mail bekommen hat, als Frage, finde ich ziemlich geil, dass Leute noch E-Mails benutzen, um Feedback zu geben. Das ist super cool. Es wurde gefragt, ob der Chat, weil wir ja zwischendurch, wenn wir live machen, weil wir ja zwischendurch noch mal was vorlesen und die würden gerne mitbekommen, weil nicht jeder hier mal live sein mitgucken kann, ob der Chat nicht hier eingeblendet werden soll unter einen unserer, ne, irgendwie, dass man das mitlesen kann. Schreibt da mal bitte in den YouTube-Kommentar, gibt mal ein bisschen mehr Feedback, dann kann ich mit Maurice drüber quatschen, ob das alles cool ist oder nicht oder wie oder was auch immer. Schreibt das mal bitte in die Kommentare rein, das gilt ja nur für die YouTube, auf Spotify seht ihr ja sowieso nichts, aber ob wir den Chat halt mit eingeblendet haben sollen, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ansonsten danke. War wie sag mal noch so dein Launch-Woche. Ist ja so eine Woche jetzt rum, fast quasi. Was ist dein erster Eindruck von Dragonflight?
Ich finde eine Sache richtig, richtig gut. Und darum gefällt mir Dragonflight gerade aktuell sehr. Und zwar die Nebenquests. Ich finde die Nebenquests in Dragonflight unfassbar stark.
Ja.
Da sind so viele emotionale Momente bei, die mich wirklich auch sehr berührt haben. Es gibt eine, die viel Beachtung auch gefunden hat, nämlich die, wo der Drache in Zwergengestalt ist und dann diesen Horizont blickt und
Ja.
seine Frau da verloren hat und davon erzählt.
Da gibt's
Aber es
geht's noch
gibt.
weiter by the way, ne? Es geht noch weiter mit ihm auch.
Ja, da gibt es noch Folgequest.
Nein, es gibt noch eine geheime Quest für ihn.
Okay. Es gibt dann auch in der nächsten Gebiet da, in den Ebenen von Onara, da gibt's eine wunderschöne Quest über einen, ich glaube, Bakar heißen die, also diese Hunde da,
Ja.
der
Das
halt.
Gedicht, ne, wie gerade auch schon Chat, das Gedicht von Sindarkosa finde ich auch super stark von Maligos Sindarkosa in dem Azurblauengebirge.
Ja, wo war ich? Genau. Also, es
Entschuldigung.
gibt diesen Bakar und der Bakar, der ist halt so ein Hund und der kann in der Zentaurengesellschaft keinen Platz finden, weil eigentlich soll er jagen oder bei der Jagd helfen und das will er nicht oder er kann sich ja nicht überwinden, andere Tiere zu reißen. Dann soll er dabei helfen, die Schafe zu hüten. Das kriegt er auch nicht hin, weil er Schafen keine Angst machen will und so weiter und so fort. Und das geht dann so weiter, aber dann am Ende wird, also, es läuft dann darauf hinaus, dass er quasi nutzlos ist für die Zentaurengesellschaft. Und dann deutet sich schon fast an, dass er verstoßen wird oder ähnliches. Aber dann gibt es halt eine Quest, wo die Zentauren halt in Lebensgefahr sind und er dann da reinspringt und die Zentauren quasi aus den Trümmern rettet und dann der große Lebensretter wird und so. Und dann ist er auch voll stolz und
Genau, dann darf der
alle
vorweg
freuen
reiten
sich.
und so. Super coole Quest. Taiwan heißt er.
Genau. Taiwan, genau.
Der wird auch gefeiert, wenigstens. Ich glaube, das wird der Zekan von. Und der Zekan und der Bomsam, die von Dragonflight.
Also ich feiere die Nebenquests in Dragonflight extrem. Die Hauptquests, die finde ich gut. Ich finde vor allem die Zwischensequenzen, die haben deutlich an Qualität zugewonnen mit den neuen Techniken, wenn es um Mimik und Gestik und so weiter geht. Mir fehlen, habe ich ja schon mal ein bisschen angedeutet, so ein bisschen die Bezugspunkte außerhalb der Drachen. Man hat da irgendwie nichts so Greifbares. Das ist so ein bisschen so ein kleines Manko, was ich habe. Aber ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden. Und ich bin noch gar nicht ganz durch. Also gerade die letzten beiden Gebiete, also Azur-Gedöns
Ach so,
und
dann kennst du das Gedicht wahrscheinlich noch gar nicht.
genau, also da fehlen mir noch sehr die meisten Nebenquests, die muss ich jetzt noch spielen die Woche oder die kommende Woche. Aber das, was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr gefallen.
Ja, genau, Bushi. Ja. Ich sehe gerade, lese gerade noch im Chat, da gibt's auch. Wie gesagt, du wirst dann im azurblauen Gebiet wirst du nur Augen machen. Da kommen Quests, gerade Sidequests, unglaublich stark, unglaublich gut geschrieben, emotional ganz heftig. Also da ist Dragonflight generell, also all over. Du merkst dieses Freie in Dragonflight, finde ich. Diese freie Entscheidung. Allein auch durch die Systeme, keine Borrow Power, kein Park, dies, das, sondern du fühlst. Du hast so ein richtiges Friedens-Add-on quasi. Klar, du hast die Primalisten da, die machen ein bisschen Stress, aber ansonsten bist du überall am Heilen, du bist überall am Helfen, du bist, alles ist Aufbau, alles ist schön irgendwie und du entdeckst quasi nur so. Ich finde, das bringt Dragonflight ganz krass rüber. Das ist sehr cool.
Ja.
Ja. Gut, dann danke dir für deine Zeit. Danke für die ganzen Zuschauenden. Hat unglaublich Spaß gemacht, wie immer.
Ja, ich bedanke mich auch und viel Spaß in auf den Dracheninseln.
Ja, und damit tschüss.